Hallo und herzlich willkommen zur 48. Episode des Craftkörper Podcasts, dieses Mal mit einer lockeren Sommerausgabe. Man merkt es daran, dass wir wie immer im Tanktop da sitzen, egal ob Winter oder Sommer ist. Aber wir werden das heute urlocker gestalten, wirklich urlocker.
Urlocker?
Ja.
Da bin ich jetzt gar nicht drauf eingestellt, dass es so locker sein
jetzt,
muss.
Jetzt verspannt sich
jetzt
alles.
Jetzt verspannt sich alles,
ja. Okay, mach das locker bitte. wir machen heute den dritten Teil des Q&As fertig. Nie wieder werden wir für Fragen aufrufen zu einem Q&A, weil das bedeutet, wir machen dann 3 Episoden Podcast drüber.
Na, eigentlich ziemlich cool sogar.
Ja, eigentlich ziemlich cool, ja.
Also,
die Frage ist es deswegen, weil wir so viele Fragen bekommen haben oder weil wir einfach viel zu lange brauchen, um so zu beantworten?
Ja, das ist ja spannend. Wir haben uns auch mit dem Stefan drüber unterhalten, mit dem vierten Coach im Bunde, im Kraftkörperbunde.
Stefan Schenter,
genau. Und wir haben darüber gesprochen, wie man so Q&As am besten angeht. Und man kann natürlich ein Q&A so gestalten, dass man sagt, ja, man macht möglichst schnell viele Fragen durch. Hm. Nur da ist der Mehrwert dann oft nicht wirklich gegeben, weil dann gibt man sehr generische Antworten. Hm. Die man eh überall hört, ja, wie nehme ich am besten ab, gehen, also die Kaloriendefizit zum Beispiel.
Ja, genau.
Und der Mehrwert ist halt dann oft gering, natürlich.
Wie baue ich Muskeln auf? Progressive Overload.
Genau. Eigentlich mit diesen 2 Antworten könnte man den ganzen Podcast.
Es braucht nur 3 Sachen: Kaloriendefizit, Kalorienüberschuss und Progressive Overload.
Genau.
Ich habe Training für
du hast alles
alle Ewigkeiten
beantwortet.
Geklärt,
ja.
Erklärt.
Genau, und trotzdem reden wir so lange drüber.
Ja, weil es ist ja auch bei den Check-ins das Gleiche. Ja. Ich kann nicht in einem Check-in mit 2 Worten um mich schlagen und dann erwarten, dass die Person damit was anfangen kann.
Ja, richtig,
ich muss das in den Kontext setzen von der Person. Und beim Podcast ist es halt so, ich habe den Kontext der Person nicht unbedingt vor mir. Das heißt, ich muss über unterschiedliche Kontexte nachdenken und schauen, ob ich alles abdecke.
Das macht es oft sehr schwierig. Während ich spreche beim Podcast, denke ich mir 5 Szenarios durch oder 5 Personen durch, die sich in unterschiedlichen Lebenslagen befinden oder an unterschiedlichen Stellen in ihrer Fitnessreise. Und je nach Kontext ist ihnen das, was ich gerade sage, wertvoll oder vielleicht genau das Gegenteil von dem, was die Person gerade jetzt braucht. Es ist tatsächlich so komplex, wenn man jetzt auf individuelle Situationen eingeht.
Ja.
Spannend. Na gut, aber deswegen reden wir lieber mehr als weniger.
Ja. Also unsere Zuhörerinnen
sind eh gewohnt.
Schätzen das, glaube ich. Letztens habe ich den Stronger by Science Podcast mir angehört und bin eigentlich immer noch dabei. Diese Dimensionen haben wir noch nicht erreicht. Die haben über Aspartam eine Episode über knappe 6 Stunden, glaube ich, aufgenommen.
5,5 Stunden. Aber was mich jetzt interessiert ist, haben die das auf einmal aufgenommen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das also ich habe darauf geachtet, ich habe noch keinen Cut entdeckt, aber ich bin erst in Stunde 2 oder 3 oder so.
Das wäre nur eine Herausforderung, ja. Also die Craftkörper-Podcast, die lange Nacht des Craftkörper-Podcasts,
einen
5-Stunden-Podcast aufnehmen, ja.
Ja, gerne könnt ihr kommentieren und uns anschreiben, falls ihr das haben wollt. Ja. Also wenn Interesse an einem 5-Stunden-Podcast besteht, dann Nachrichten bitte an Eisenhauer oder julia.kraftkörper und wir werden das weiterleiten.
Wir werden sicherlich ein Thema finden, wo das möglich ist. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ich das schaffen würde.
Ich glaube auch. Also die Zeit vergeht ja, wenn man was vorträgt, relativ schnell. Also das ist ja ziemlich interessant.
Das ist immer interessant, weil ich in meinem vorherigen Beruf als Lehrerin, als Schüler hat man ja, also eine Schulstunde dauert ja ewig als Schüler. Ja.
Ja.
Als Lehrer ist es wirklich anders. Als Lehrer geht man rein, hat sich irgendwas vorgenommen, was man halt in dieser Stunde unterbringen will. Und auf einmal läutet es schon wieder. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, als Schüler ist es so, vor einem Geschichtsunterricht, also ich hoffe, die Geschichtslehrerin hört nicht zu, aber vor einem Geschichtsunterricht, meistens war es die letzte Stunde noch dazu, die letzten 10 Minuten dieses Unterrichts, die sind tatsächlich rückwärts vergangen. Also es war echt so, man hat auf den Zeiger geschaut und eine Sekunde hat eine Minute gedauert und teilweise habe ich echt das Gefühl gehabt, dass der Zeiger wieder leicht zurückspringt.
Du weißt schon, dass du jetzt gerade, das ist eine Simpsons-Episode, die du da jetzt zitierst. Und das ist der Klassiker, dass man glaubt, das war die Realität.
Ja. Nein. Ich habe die Episode auch um die Zeit herum das gesehen, glaube ich.
Das ist wirklich so, dass der Sekundenzeiger nämlich noch vorgeht und dann geht er, glaube ich, einmal oder zweimal zurück und dann wieder nach vor. Aber es war sich wirklich war so angefühlt.
Nein, es gab nicht einmal einen Sekundenzeiger auf unserer Uhr, jetzt kommt es mir erst. Es gab nur den Minutenzeiger und der Minutenzeiger
hat sich nie bewegt.
Den beim Bewegen zuschauen ist eine absolute Folter.
Ja, aber der bewegt sich ja schon. Es kommt darauf an, wie die Uhr gemacht ist. Ja, bei manchen Uhren bewegt sich der Minutenzeiger ja tatsächlich leicht und bei manchen schlägt er aus.
Ja. Da war es, glaube ich, leicht. Also.
Ja, das ist böse.
Das ist böse.
Aber als Schüler kann ich mich auch noch erinnern, das war teilweise ein Wahnsinn, ja, wie lange das gedauert hat, gefühlt. Und als Lehrer, muss ich echt sagen, ist so eine Schulstunde wirklich schnell vergangen.
Ja. Also. Ja. Ah ja, also kriegt man eine Show-Einlage von der Ari. Die Ari bringt ihr rosa Schwein, das ist natürlich ganz viel Grunst. Gib mal das Schwein bitte her, dankeschön. So, also das ist das rosa Schwein.
Legen wir es einfach am Tisch jetzt währenddessen.
Das ist ein bisschen angesabbert, aber das ist ja wurscht.
Ziemlich grausig.
Über das Internet kriegt man diese Bakterien nicht.
Genau, aber ja, das wäre sonst audiotechnisch jetzt ein Problem, wenn wir immer das Grunzen.
Ja, richtig. Jetzt ist die Ari arm, jetzt kriegt sie nichts zu spielen und muss uns zigieren.
Genau. Ja,
so. Gibt es ein Hai der Woche? Es gibt ein Hai der Woche.
Ja, es gibt mehrere Highs der Woche.
Also, ja, wir sind so gut drauf.
Na, es gibt Highs und es gibt Lows und es gibt viel dazwischen. Genau.
Beginn mit Hai.
Alle wollen immer noch Ich habe jetzt gerade ein Hai mitgeteilt bekommen, und zwar von einer Klientin, einer sehr lieben Klientin, einer Klientin, die schon lange im Team Craftkörper ist, und zwar die Jackie. Die Jackie macht ihre erste Wettkampfsaison heuer, bestreitet ihren ersten Bodybuilding-Wettkampf. Und tatsächlich gibt es im deutschsprachigen Raum einen Wettkampf, und zwar die Evo Classic, die das Ganze so handhabt, dass es eine Sichtung gibt davor. Ja, also die Wettkämpfe für die Herbstsaison starten typischerweise immer erst ab September, Mitte September circa. Und die Evo findet am 7. Oktober statt. Und die hatten am Wochenende eine Sichtung in Köln, wo es darum ging, einfach schon eine Vorauswahl an Athleten zu treffen und zu schauen, ob die Leute, die sich eben angemeldet haben, auch wirklich hineinpassen und sozusagen die Besten der Besten sind. Und ja, die Jackie hat das super gemeistert und hat die Nachricht bekommen, dass sie dabei sein darf in der Women's Physique-Klasse, was ja durchaus die muskulöseste Frauenklasse ist, und da passt sie auch sehr gut hinein vom Posing her.
Gibt es Women's Bodybuilding auch?
Nein, es gibt, Table? Das ah, ist Women's nicht. Physique. Ist,
also okay,
gibt,
das heißt, die ganzen Bodybuilder sind in der Physikklasse.
Das ist, verschwimmt ja immer. Ne? Also ja. In manchen Verbänden gibt es eben eine Bodybuilding-Klasse noch extra. Ja. Wenn es eine Bodybuilding-Klasse extra gibt, dann gibt es meistens die Physikklasse mit Schuhen, also mit hohen Schuhen. Das ist ein bisschen anders dann gelagert. Auf jeden Fall hat die Jackie hat sich super präsentiert. Das ist nicht leicht, also den ersten Bühnenauftritt bestreiten. Und ja, hat auf jeden Fall gut hineingepasst und wir sind happy. Und wir haben heute schon geschaut, wir werden bei der Evo dann auch vor Ort sein. In Siegen findet die statt und haben gerade vorher die Reise geplant. Und ja, das war auf jeden Fall high. Also für die Jackie und auch für mich, das ist natürlich immer sehr, sehr rührend, wenn man mit einer Person auch so lange zusammenarbeitet. Die Jackie war zunächst bei mir im Ernährungscoaching, hat ja davor Powerlifting gemacht, ist dann umgestiegen auf Bodybuilding-orientiertes Training und dann hat sie sich entschlossen, einen Wettkampf zu machen. Und da ist man halt natürlich schon lange verbandelt und da fühlt man sehr mit.
Ja. Schönes Wort, ja. Ja, sehr cool. Gratulation nochmal an Jackie. Sehr cool gemacht. Und ja, wir freuen uns schon auf deine drei Wettkämpfe, sind es dann gesamt, ne?
Es sind drei Wettkämpfe, genau. Ja.
Cool. Ja, mein High der Woche ist tatsächlich ein kalorisches High auch.
Ja.
Ich habe meine Diät offiziell beendet. Habe den Cut niedergelegt sozusagen und werde langsam aber sicher wieder auf meine Erhaltungskalorien gehen. Und ja, interessante Geschichte, weil jetzt muss ich meine Erhaltungskalorien halt auch wieder finden. Ja. Ungefähre Schätzung habe ich dafür, kenne meinen Körper inzwischen ja gut genug. Und ja, bin schon gespannt, wie sich jetzt dann auch mein Hunger entwickelt und so. Der war gegen Ende schon etwas stärker. Also vor allem gegen Nachmittag habe ich dann immer gemerkt, okay, da kommt so ein Hungerloch. Das kannst du selbst mit guter Mahlzeitenzusammensetzung, mit guten Abständen, mit all den taktischen Möglichkeiten, die man so hat, kannst du das nicht mehr wirklich steuern oder wegkriegen. Der Hunger kommt halt. Warum? Weil die Diät halt schon länger und lange gedauert hat und weil der KFA niedrig ist. Und diesen Hunger, ja, mit dem kann ich jetzt besser umgehen, weil ich halt wesentlich mehr Kalorien habe. Ja.
Ist der Hunger jetzt größer, wo du wieder rauf fährst mit den Kalorien?
Könnte ich nicht sagen, nein. Es ist in etwa... Nein, eigentlich nicht, weil... Wenn mehr Hunger ist, esse ich halt mehr.
Okay. Aber das heißt, aktuell merkst du schon, dass die Energie nach oben geht?
Dafür ist es noch zu früh, ja, würde ich sagen. Ich merke nur viel wenig Unterschied. Zumal ich gleichzeitig gerade ein Deload bin, also ein paar Tage trainingsfrei habe und ich auch keine Trainingsmarker habe und jetzt sagen kann, okay, fühlt sich das besser, schlechter und so weiter an. Aber erwarten wir schon, wenn ich am Freitag wieder einsteige ins Training, dass das sich stabiler anfühlt.
Aber oft ist die Erwartungshaltung.
Stimmt.
Das ist oftmals ein Problem. Da glaubt man, es fühlt sich jetzt gleich viel besser an, als es vielleicht.
Wobei, was ich auch sagen muss, das war der erste Cut, wo ich in der Trainingsleistung eigentlich keine Einbrüche gemerkt habe. Also auch sehr spannende Geschichte. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie schwächer geworden bin. Also ich bin nicht schwächer geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich zerbrechlicher bin oder sonst was, gläserner bin. Ja. Also wieder eine neue Erfahrung, dass ich auf diesem niedrigen Körperfettanteil im Training keine Einbußen gespürt habe. Ja? Also sehr spannend eigentlich.
Wie lange hast du jetzt gecuttet und wie viel hast du abgenommen? Nur damit,
also ich weiß es nicht mehr. April begonnen, April, Mai, Juni und jetzt ist Juli vorbei, also 4 Monate. Und wirklich sachte. Also das Ganze hat begonnen bei 72,5 Kilo und geendet bei 67,5. 5 Kilo. Und ich habe den Cut zu Beginn halt nicht besonders ernst genommen. Also ich habe schon geschaut, dass ich an den Wochentagen, wo ich alle meine Mahlzeiten unter Kontrolle habe, dass ich da meine Kalorien in etwa treffe. Habe mir aber absolut die Freiheit genommen für Wochenenden, für Events, für hier ein Festival, dort eine Veranstaltung und so weiter und so fort. Und erst gegen, ich sage mal, letztes Drittel des Cuts habe ich dann ein bisschen einen Ehrgeiz noch bekommen und wollte ein bisschen, habe ich gemerkt, okay, da könnte noch ein bisschen was gehen und habe es dann auch ein bisschen ernster genommen. Ja. Und auch eine sehr interessante Erfahrung, weil im Prinzip der letzte wirklich härtere Cut war zur Triple Strength Coach Ausbildung 2019, über 20 drüber. Und das war halt natürlich eine ganz andere Sache, weil da haben wir in 10,5 Wochen halt möglichst viel Gewicht verlieren müssen. Und den Stress habe ich mir halt nicht gemacht. Ne? Ich habe halt gesagt, okay, schauen wir mal, wie ich mit dieser Rate, mit diesem Wohlfühlen sozusagen auch gut durchkomme und wie es sich entwickelt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die ersten 2 Drittel des Cuts quasi keine Erscheinungen gehabt.
Das stimmt, ja, das war auch jetzt so, also als Partner bekommt man das natürlich auch mit, aber du hast eigentlich bei sämtlichen Events etc. jetzt nicht irgendwie herumgetan oder versucht, drumherum zu arbeiten oder dort jetzt versucht, extra einzusparen. Also das war von dem her auf jeden Fall recht locker. Also das heißt, du würdest das jetzt sehr, sehr positiv beurteilen, wie das gelaufen ist. Bist du mit der Form zufrieden?
Ja, Form ist gut. Also ich habe jetzt den objektiven Vergleich noch nicht angetreten, die Bilder verglichen mit dem gleichen Körpergewicht von damals sozusagen. Aber ich bin mir recht sicher, dass ich leaner bin bei gleichem Körpergewicht, als es damals war. Wenn wir jetzt die Details nochmal anschauen.
Also kann ich dir rückmelden, weil ich glaube, ich habe sicherlich einen objektiveren Blick, als man selbst in dieser Situation natürlich immer hat. Und,
es ist deswegen nicht ganz so leicht zu beurteilen, weil dazwischen ja 2 Nabelbrüche liegen und dementsprechend 2 OPs. Und tatsächlich hat das im Bauchraum für etwas lockerere Haut gesorgt. Ja. Das heißt, ich kann es nicht einfach nur an der Straffheit der Bauchmuskulatur festmachen. Ich muss mir andere Marker auch anschauen. Weil wenn ich mir das anschaue, dann müsste ich sagen, na, das war damals straffer. Aber ja, das merke ich einfach, wenn man den Bauch einzieht, dass, das, dass die Haut an der Stelle, wo das Loch war und wo sie dann zusammengenäht wurde, dass das leicht Falten schlägt. Ja, da ist halt das Bindegewebe schwach oder was auch
Vielleicht
immer.
Vielleicht ist das auch das Alter, Marcel.
Habe ich auch geglaubt zu Beginn und dachte, okay, gut, so ist es heute. Man wird knapp 40, da lässt irgendwann einmal das Bindegewebe nach. Und könnte ja sein, weil de facto der Bauch natürlich das ist, wo die Haut am meisten Elastizität braucht. Ja. Aber da es genau in dem Bereich rund um den Bauchnabel ist, nehme ich an, dass es einfach diese OPs sind, die das zu verschulden haben. Und ja, mein Gott,
so ist es halt. Genau, das ist eher ein Klassiker von, jetzt kann man sich natürlich darauf konzentrieren und das bringt aber nichts.
Nein. Lustigerweise habe ich den Eindruck, also dass er trotzdem schon nachgezogen hat. Also es ist ja oft so, man verliert das Gewicht und dann irgendwann zieht der Körper nach. Das heißt, man verliert das Gewicht, dann irgendwann verliert man den Umfang. Aber wenn man den Umfang verloren hat, heißt das noch nicht, dass die Haut schon nachgekommen ist.
Das stimmt,
Und ich habe das Gefühl, dass die Haut jetzt auch in den letzten Wochen nochmal nachgezogen ist. Also,
das sind unterschiedliche Stufen. Deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man halt wirklich eine Diät geplant durchzieht, dass man halt sich mehrere Marker wirklich anschaut und auch dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt und nicht erwartet, dass alles sofort nach unten schießt. Ja. Also das Feeling hängt oftmals nach. Also entweder der Körper zieht schon an und das Feeling kommt erst danach. Also das sind lauter Dinge, die jetzt nicht zum gleichen Zeitpunkt passieren.
Und auch wieder interessant, je stärker der Hunger an gewissen Tagen war, desto wahrscheinlicher war es, dass ich in den nächsten Tagen einen Drop auf der Waage hatte. Das ist auch immer sehr spannend. Also wenn der Hunger zuschlägt und vielleicht sogar nicht nur an einem Tag, also man hat ja so hungrige Tage und nicht so hungrige Tage, aber wenn es mal mehrere Tage in Folge waren, dann habe ich genau gewusst, okay, wahrscheinlich wird es einen Drop geben und der Drop kam dann auch tatsächlich.
Man spürt immer, also ab einem gewissen Leanness-Grad spürt man, wann ein Low kommt. Das weiß ich nur aus der Wettkampfvorbereitung. Wenn da schon länger kein Hungergefühl mehr da war, ist meistens dann auch das Gewicht gestanden.
Ja.
Und wenn dann wieder mal eben so zwei, drei grausliche Tage waren, grauslich im Sinne von einfach, wie du sagst, zum Beispiel irgendwo am Tag, nachmittags etc., ein größeres Hungerloch, dann meistens hat sich auch das Low an der Waage, also auf der Waage abgezeichnet.
Wobei wichtig, diese größeren Hunger-Episoden, die kamen eigentlich erst mit wirklich einem niedrigen Körperfettanteil. Also ich hatte das Thema in den ersten zwei Dritteln des Cuts einfach nicht.
Das ist schon wieder genau ein Punkt, wo man differenzieren muss. Wenn das jetzt eine Person hört, die sage ich mal, einen höheren KFA hat, die jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte für meine Gesundheit abnehmen. Da kann es sein, dass man komplett ohne Hunger durchcruised in der ersten Zeit.
Die meisten unserer Lifestyle-Klienten schaffen es weitgehend ohne Hunger durchzukommen. Ja. Oder es wird wirklich nur in der letzten Woche unangenehm.
Ja, aber
oder es passen die Strategien nicht. Ja. Richtig, das ist wenn die Leute nicht ohne Hunger durchkommen oder mit viel Hunger zu kämpfen haben, muss man sich die Strategien gut anschauen.
Dann muss man sich die Lebensmittelauswahl anschauen, dann muss man sich die Abstände zwischen den Mahlzeiten anschauen. Aber genau, also da gibt es Unterschiede, nur für Leute, die halt wirklich schon auf einen niedrigeren Körperfettanteil sind und noch mehr runterräumen wollen, da muss man eben damit rechnen, dass man sehr oft mit Hunger zurechtkommen muss. Das ist part of the deal in dem Fall. Und da ist dann die Frage, ich habe erst jetzt wieder eine Klientin gehabt, die gesagt hat, okay, irgendwie, ich bin jetzt angekommen. Ich habe zwar eigentlich, wollte ich noch 3-4 Kilo verlieren, aber das ist genau das, was trainierenden Personen und gerade Frauen, also trainierenden Frauen immer wieder passiert, dass man ein bestimmtes Zielgewicht im Kopf hat. Warum auch immer man dieses Zielgewicht im Kopf hat, das ist meistens aus der Vergangenheit raus, aus Phasen, wo man sich vielleicht wohler gefühlt hat im Körper.
Wo man vielleicht auch noch nicht trainiert hatte.
Oder irgendwelche
Muskeln aufgebaut hatte.
Genau, und irgendwelche Schwellen übersteigt, von 60, weiß ich nicht, von 69 auf 70 oder von 59 auf 60 oder was auch immer. Und was dann oft passiert ist, dass man in dem Prozess merkt, ach so, eigentlich geht es mir, ich fühle mich jetzt gerade ganz wohl, mir geht es gut, das bis jetzt war es relativ easy. Und jetzt fängt der Grind an und dann muss man sich überlegen, möchte ich den Grind? Und man muss sich auch überlegen, was bedeutet das jetzt für meinen Alltag, für meine Beziehung zum Essen, für ja, meine Energielevels, wenn ich mich wirklich dazu entscheide, da jetzt noch weiter runterzugehen. Und da gibt es ja auch keine richtige und falsche Antwort. Das ist wirklich nur ist ein Abwägen.
Genau, ein Abwägen. Ist es mir das wert? Das war ja auch mein Grundsatz, mit dem ich in den Cut gegangen bin. Ich habe gesagt, ich mache das Ganze so lange, wie es mir die Auswirkungen auch wert sind. Ja. Und ich bin schon mit der Einstellung reingegangen, okay, ein bisschen hart darf es irgendwann werden, ja, das nehme ich in Kauf, aber es gibt einen Punkt, wo ich nicht drüber gehen werde und will. Ja. Und ja, das waren jetzt so die letzten 3-4 Wochen waren härter und sind zunehmend härter geworden. Und was man halt dann merkt, und ja, da bin ich wieder froh, dass ich es gemacht habe, weil gibt man halt wieder ein bisschen mehr, ich spüre halt am eigenen Körper, was vielleicht Klienten gerade durchmachen, auch von uns. Ja. So Dinge wie, dass der Körper halt einfach mehr Food-Fokus entwickelt, ja, dass einfach Essen interessanter ausschaut, dass Buffet-Situationen
ein bisschen schwieriger zu navigieren
sind. Ja. Man sich gut überlegen muss, wie geht man das Ganze jetzt an, damit man nicht zu weit ausufert sozusagen. Und auch so soziale Situationen, ja, wo halt einfach Essen am Tisch steht, sind mehr triggering. Ja. Das ist einfach so, wenn Essen am Tisch steht, der Körper merkt, okay, du hast mir jetzt die ganze Zeit nichts gegeben, da wäre Essen, nimm dir doch. Ja. Man ist dann geneigt, auch ständig hinzugreifen, was mir normalerweise vollkommen wurscht ist. Ja. Weil ich gesättigt bin und zufrieden bin.
Und du bist ja generell ein Mensch, der keinen hohen Food-Fokus hat oder noch nie hatte. Nicht, ja. Und ich glaube, da ist immer wichtig, das ist schon etwas. Also jede Person, wie wir vorher gesagt haben, hat es gibt immer einen individuellen Kontext. Und es gibt eine Geschichte der Person, ja, gerade Leute, die vielleicht in der Kindheit, Jugend übergewichtig waren oder chubby waren, moppeliger waren, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Da ist natürlich schon oft so, dass Essen eine andere Bedeutung hatte. Ja? Also dass die Beziehung zum Essen schon grundsätzlich eine andere ist und es für diese Leute oft schwerer ist, in die Bereiche hineinzukommen, die für andere Leute, die vielleicht andere Voraussetzungen hatten, andere Kindheit, generell wenig Food Focus etc., für andere Leute leichter zu erreichen und leichter zu halten sind. Und da geht es wirklich darum, wie halte ich Hunger aus? Ja? Wie reagiere ich auf das eigentlich?
Wie schnell stellt sich Hunger auch ein? Ja? Bei welchem Diätfortschritt, Körperwertlevel stellt sich das vielleicht schon ein? Das ist auch unterschiedlich. Ich würde behaupten, bei mir stellt das sich später ein als bei dir. Jetzt sind wir natürlich Männlein und Weiblein, klar, aber wenn man den Körper, wenn man den Geschlechterunterschied glättet und in etwa das gleiche Körperfettlevel dann sozusagen hernimmt, würde ich sagen, du bist auf den Körperfettanteil, wo ich jetzt bin, wesentlich hungriger wie ich. Ja.
Definitiv, aber ja.
Und weiter vor auch schon.
Ja. Sicherlich, ja. Und Hunger ist ja, Hunger wird halt unterschiedlich auch wahrgenommen. Ja. Also das für manche ist es, also manche können gut unterscheiden zwischen wirklich diesem Belly-Hunger, diesem Bauchhunger, ja, der dann aufkommt, also wo man den wirklich im Magen spürt. Und bei manchen Leuten ist es so, dass die das eher nicht spüren und dass die dann das erst merken, wenn halt die Energie insgesamt fehlt, ja, weil man sich schon nicht das mehr stimmt, konzentrieren kann, wenn man keinen Fokus mehr hat. Du bist so eine Person, ich spüre relativ schnell auch ein Hungergefühl im Bauch, das für mich auch unangenehm ist. Ja. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was bei dir nicht so schnell eintritt. Über das spürst du gar nicht oder das ist für dich gar kein Thema. Bei dir ist es wirklich so, du könntest das übersehen und merkst dann irgendwann, weiß nicht, warum geht es mir energetisch jetzt schlecht. Vielleicht sollte ich mal was essen. Ja.
Mein Gegenende kam schon, also war beides in Kombination da. Ja. Sehr, sehr unangenehmer Bellyhanger plus Energie, Bereitstellungsschwierigkeiten, sage ich jetzt mal. Aber das ist vorbei. Wir fahren die Kalorien hoch und ja, bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt.
Ja.
Ja, sonst sollen wir die Fragen starten?
Ja, ich überlege, wir haben jetzt zwei Highs besprochen.
Wir haben keine Lows. Wir sind eine Instagram-Familie. Gibt nur Highlights.
Das ist immer die Frage. Ne? Das ist ja das, wo ich immer drüber nachdenke. Ja? Wie viel Realness ist nötig oder ist sinnvoll, nötig, ist gut, ja, interessiert die Leute, das ist natürlich immer... Nein, ja.
Vielleicht ein Low, vor 2 Tagen hatte ich das Gefühl, dass ich krank werde und mir ging es nicht gut.
Ja.
Ja. Ist das Realness genug, oder?
Möglich, ja.
Aber gestern ging es mir schon wieder besser.
Ja, das stimmt. Das habe ich gemerkt. Ja, das ist interessant eigentlich. Ja. Nach der Diät Kalorien aufgefahren und dann hat der Körper... Manchmal passiert das aber auch. Also ich weiß es noch aus der Wettkampfvorbereitung. Manchmal bei an Refeeds habe ich das Gefühl alles gehabt, jetzt, also eigentlich im Deload und Refeed in Kombination, also trainingsfreie Tage und Entspannung, wo man mal nachlassen kann, war es oft so, dass ich mental Erschöpfung plötzlich gespürt habe und auch körperlich. Mhm. Also dass so wirklich leichte Krankheitssymptome durchgekommen sind, weil jetzt hat der Körper mal die Möglichkeit gehabt, das sich zu erlauben.
Ja, ja, der Körper endlich mal Zeit, ein bisschen nachzugeben.
Aber ja, wir haben eh besprochen Training. Also wir haben jetzt ein paar Deload-Tage, gemeinsam jetzt Deload. Und es geht uns beiden schon wieder ab.
Ja. Ja, ist tatsächlich so, ich kriege dann, wenn ich die Technik-Checks mache bei den Leuten, einen gewissen Neid. Neid, dass die so cool trainieren und ich nicht.
Ich muss Deload machen.
Darf nicht trainieren.
Na, eigentlich genieße ich schon auch, einen Deload zu haben, aber dann irgendwann juckt es einen wieder und man denkt, also
was immer spannend ist, man denkt sich, boah, da wird dann zu viel Zeit übrig bleiben. Ja, und das ist einfach, man bescheißt sich so viel selber, nein, es bleibt nicht viel Zeit übrig auf der einen Seite. Man merkt einfach, die Zeit füllt man dann mit irgendetwas. Ich könnte mal sagen, womit genau, aber die Zeit ist weg, man hat nicht trainiert. Es zeigt einem wieder, dass man Training gut unterbringt, dass es letztendlich einem nicht wirklich Zeit kostet, sondern ja, es letztendlich ein besseres Körpergefühl zurückgibt. Und wenn man die Zeit nicht ins Training investiert, man verbrät sie sonst irgendwo.
Das stimmt, ich glaube, das ist das,
was man macht nichts Produktives damit.
Ja.
Und mit Training schafft man die anderen Sachen auch. Vielleicht sogar besser, vielleicht sogar ausgeglichener.
Ja.
Und es ist netto gesehen kein Zeitverlust. Es ist sehr spannend, jetzt mal wieder.
Das stimmt.
Und das, obwohl ich sogar 5-mal die Woche momentan trainiere. Okay, wir haben das Home Gym, ich kann runterfallen und
direkt kurze trainieren. Kurze Einheiten. Sind wirklich bei mir manche Einheiten wirklich nur eine Stunde lang.
Ja. Genau, ja, so eineinhalb Stunden. Aber trotzdem, ja, immer wieder faszinierend.
Ja, das, wenn man den Tag mit dem Training startet oder das Training irgendwie am Tag irgendwo untergebracht ist, es ist ein Ausstoß auch von Glückshormonen, der bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, dann auch wirklich abgeht. Ja?
Also wahrscheinlich,
so dieses Stressabbau, Glückshormone, das, was im Nachhinein kommt, ja gar nicht so sehr oft während des Trainings. Ja? Manchmal will man vorher nicht, währenddessen fühlt es sich zäh an, aber so grundsätzlich danach und so in Folgeerscheinung geht es dann besser. Ja, aber wir werden den Deload noch gut überstehen.
Ja, es sind nur mehr 2 Tage. Ich denke, wir werden es schaffen.
Wir werden es schaffen. Und jetzt steigen wir in das Q&A ein, oder?
Let's do it. So, welche hatten wir schon? Die hatten wir schon. Ja, vielleicht ganz gut, wenn wir gerade Check-ins erwähnt haben. Eine Frage lautet: Ich fände spannend, wie ihr einen Check-in angeht. Macht ihr euch davor Notizen oder wie geht das?
Die werden wir wahrscheinlich unterschiedlich angehen.
Ja, soll ich beginnen?
Gerne.
Du ergänzt.
Ich ergänze bzw. sage ich dann, wie ich es mache. Vielleicht mache ich es ganz anders als du.
Also ich beginne am Anfang.
Was heißt das?
Was ist ein Check-in überhaupt? Check-in ist bei uns ein wöchentlicher Kontakt mit unseren Klientinnen und bei diesem Kontakt füllt die Klientin oder der Klient eben einen Fragebogen aus mit Reflexionsfragen, die wöchentlich wiederkehren und schickt Trainingsvideos und füllt Daten in Google Sheet aus, Daten zur Körperkomposition, natürlich Trainingsdaten, Gewichte und Wiederholungen. Und schickt Trainingsvideos durch.
Und auch Daten so wie Schlaf, Hungerlevels, Stress, also
ja,
je, genau. nach, je nach Klient immer sehr unterschiedlich,
oder, was wir festhalten. Oder Gramm Gemüse oder Schritte oder restliche Aktivität.
Proteinportionen oder ja, Stressmanagement-Tools.
Anzahl der Mahlzeiten, Anzahl der Treats, also wenn man gerade mitprotokollieren, wie viele Belohnungen übers Essen so täglich reinkommen.
Abstand zwischen den Mahlzeiten.
Genau.
Also, manche Leute führen Food Journals, also es ist immer wirklich sehr unterschiedlich. Bei manchen Leuten halte ich auch fest, so Dinge wie Meditation, Atemübungen etc., gerade was jetzt in Thema Stressmanagement hineinfließt. Mhm. Und ja, all das ist am Check-in-Tag sozusagen ready, bereit.
Das wird uns übermittelt und ich nehme das ganze Paket entgegen, gemeinsam mit der Kerstin. Werden die Technikchecks gemacht. Also Kerstin macht im Prinzip alle Technikchecks. Ich schaue auch noch mal drüber, ob man noch irgendwas aus dem Check-in-Kontext vielleicht auch auffällt, aus dem Coaching-Kontext. Und ja, und dann geht es darum, die Erkenntnisse aus dem Fragebogen, beziehungsweise viele Leute schicken auch eine Sprachnachricht mit oder eine Videobotschaft, diese Erkenntnisse alle bei mir zusammenzufließen, einmal alles zu sichten, zu sammeln und dann auf das zu reagieren, wo ich der Meinung bin, das ist wert, dass man darauf reagiert, weil das ist jetzt wichtig und auf das andere vielleicht nicht zu reagieren oder zumindest den Fokus nicht dorthin zu legen oder auch zu sagen, Moment mal, ist der Fokus dorthin wirklich wichtig? Ja, wie tue ich das? Ja klar, also Notizen sind wichtig. Gerade wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, gerade wenn ich eine Videonachricht bekomme, dann höre ich mir die an und schreibe halt mit, okay, was waren die Eckpunkte daraus. Gemeinsam mit dem ausgefüllten Fragebogen ergibt es dann meistens ein rundes Bild von der aktuellen Situation. Ich checke halt auch nochmal, okay, was hatten wir letzten Check-in ausgemacht? Gab es irgendwelche Wochenziele, die wir erreichen wollten? Und so weiter und so fort. Ja, und dann mache ich die Kamera an und gehe im Prinzip Punkt für Punkt durch. Oftmals auch, indem wir gemeinsam uns das Sheet anschauen, gemeinsam auch die Daten zur Körperkomposition anschauen, wie hat sich das Gewicht, falls es ein Abnehmziel gibt, entwickelt.
Und was bedeutet das im Kontext, wenn das Gewicht schwankt oder wenn gewisse Daten schwanken und man vielleicht unsicher wird?
Der Klassiker ist, ich habe nichts abgenommen, es geht nichts weiter auf der Waage, dann zeige ich, warum das nicht stimmt, weil oftmals stimmt es nicht. Zeige die Daten her, auf die es wirklich wert sind, sich anzuschauen. Mache auch Vergleiche mit Vergleichsbildern, wo ich halt zeige, schau mal, das war der Start, hier stehst du, da haben wir so und so viel Zentimeter verloren, das sieht man eindeutig, hier sitzt, keine Ahnung, die Kleidung etwas lockerer etc. Hier sieht man mehr Schattierung, hier sieht man weniger Schattierung und so, und so weiter. Also im Grunde navigiere ich die Person durch, erkläre ihr, wo sie gerade steht, bewerte, wo sie gerade steht, wie ich das in den Kontext setze, auch mit der Erfahrung, die ich aus ganz vielen anderen Klientenbetreuungen habe. Und ja.
Ja, man steuert den Weg einfach weiter. Ja. Also es ist immer ein Erwartungsmanagement und Geduldsmanagement, weil oft ist es eben so, wenn man sich selber vielleicht auf irgendwelchen Daten einschießt, ja, ob das jetzt nur das Gewicht ist etc. oder vielleicht auch Trainingsprogression und das Gefühl hat, man steckt fest oder da geht nichts weiter, ist es ja oftmals dann der Fall, dass man abbiegen würde und oft sind das genau die Phasen, wo man die Leute dranhalten muss oder auch wenn man jetzt wirklich unter Anführungszeichen eine schlechte Woche hatte, also diese Eigenbewertung und diese Selbstkritik, die da oft mit reinfließt, die auch abzufangen, weil wenn Leute da wirklich sehr, sehr selbstkritisch unterwegs sind, ist es genau der Punkt, wo man dann eben für sich selbst oft wieder abbricht, weil man ja nicht mit sich selbst die ganze Zeit so schlecht sprechen möchte und das alles so einen negativen Kontext hat. Also es ist auch wirklich so, ja, dieses ins Verhältnis setzen von Fortschritt. Was ist Fortschritt überhaupt und was ist Fortschritt für diese Person in diesem Moment, für diese Situation? Und Ja, da wird man oftmals unsicher, das ist klar. Ja? Also man will ja oft alles auf einmal und schaut viel links, schaut viel rechts und glaubt, vielleicht gibt es irgendwo noch andere Dinge, die man tun könnte.
Müsste ich nicht schneller sein? Müsste ich nicht schon weiter sein?
Müsste ich mich nicht anders dabei fühlen?
Ja, müsste es sich nicht leichter anfühlen?
Oder sollte es sich nicht härter anfühlen? Ja. Ich möchte jetzt mehr machen, weil es fühlt sich zu leicht an. Mhm. Auch diese Dinge gibt es. Und das ist eigentlich das Wertvolle an dieser, ich sag mal, an dieser Zusammenarbeit und an dieser Steuerung, die man halt einfach gemeinsam dann übernehmen kann und objektivieren kann. Hm. Wie machst du es? Was schaust du dir zuerst an?
Immer zuerst Trainingsvideos und Trainingsfeedback. Das Feedback kommt übrigens direkt in den Trainingsplan hinein. Das heißt, es kommt in schriftlicher Form direkt zur Übung dazu, damit man halt den Plan wieder aufmachen kann und sich beim nächsten Mal anschauen kann, okay, was war das Feedback beim letzten Mal?
Genau, und was mache ich bei der Bench Press jetzt?
Genau. Mal. dann gehe ich meistens direkt in den Fragebogen. Gib mir selbst einen Überblick über den Fragebogen und dann gebe ich mir die Sprachnachricht oder das Video. Eigentlich zuletzt erst schaue ich mir den Tracker zu den Körperkompositionsdaten an, weil das für mich eigentlich, ja, ich muss das immer in Kontext setzen mit dem, was mir da entgegengeworfen wird.
Ja, witzig, weil ich mache das nämlich genau anders. Aber ich schaue mir nämlich zuerst meistens den Daily Tracker an und versuche, das ist aber nur für mich so eine Challenge, und versuche, bevor ich jetzt wirklich die Rückmeldung der Person mir anschaue, herauszufinden, aufgrund des Trackers, geht es der Person die Woche gut, ja? Ist das, wie wird die Stimmung sein, wie wird die Laune sein, etc., wie würde ich jetzt das sozusagen sehen, ohne jetzt die Rückmeldung der Person zu haben? Und dann gehe ich auch meistens in die Trainingsvideos, weil auch da weiß man noch nicht so wirklich die Rückmeldung, weil ich mache das sehr gern so, dass ich so einen groben Überblick über die Trainingsvideos mir gebe und dann schaue ich erst in den Check-in hinein und dann schaue ich, wie die Person das beurteilt. Ist wie gleich sozusagen gern meine Sicht der Dinge dann
ja, mit das mache der Sicht ich auch, der aber Person auf, ab. Auf den, in einer anderen Reihenfolge, weil wir haben ja in unserem Fragebogen auch diese 1 bis 5 Bewertungen drin, wie ging es da mit der Ernährung, mit Training, Regeneration und so weiter, wie fühlst du dich, wie ist dein Körpergefühl? Und ja, man sieht das sehr schnell auf einen Blick, wo die Person gerade steht. Wenn alles cool ist, dann sind da gute Noten ausgefüllt. Ja. Und sonst schwankt das Ganze halt. Und ich schaue mir dann halt an, okay, ist das berechtigt oder nicht? Check das mit den Daten gegen.
Ja, genau. Also so ähnlich mache ich es dann auch. Ne? Ja, also ich habe vorher schon einen Eindruck und dann schaue ich mir an, wie die Person das selber bewertet. Aber ja, das ist...
Ja, und unterm Strich ist halt keine genaue Wissenschaft. Es ist sehr viel Feeling dabei, sehr viel, also was wir machen ist, bei uns fließen viele Daten, sehr viele Check-ins, sehr viele unterschiedliche Situationen zusammen. Irgendwie ergibt sich dadurch bei uns im Gehirn ein Bild, das nennt man Erfahrung. Und diese Erfahrung kann ich wieder anwenden bei Leuten, die in ähnlichen Situationen Ähnliches durchmachen. Und das kann bedeuten, und das ist das Schöne daran irgendwie, die ganzen Daten führen nicht automatisch zum gleichen Ergebnis. Also wenn ich zwei Personen habe, die identisches Ziel hätten und idente Daten zu einem Check-in liefern, heißt das nicht unbedingt, dass sie den identen Check-in von mir bekommen oder Check-in-Antwort, weil ich halt immer in Kontext setze, okay, wie verhält sich die Person, was meldet sie mir zurück, wie geht es der Person? Ja. Und das kann bedeuten, dass ich der einen Person sage, Moment mal, so wie du tust, wird es wahrscheinlich nicht lange gut gehen. Ja? Mhm. Oder ich sage der Person, runter vom Gas, es passt, du bist super unterwegs, überfordere dich nicht. Und das kann bei gleichem Fortschritt wirklich zwei unterschiedliche Outcomes haben.
Weil der Alltag oft anders ist. Ja? Ja. Und weil manche Personen tendieren eben dazu, über sich drüber zu fahren. Mhm. Und bei manchen ist eben der Auftrag, dass man ihnen zeigt, hey, du kannst eigentlich mehr und du kannst da schwierigere Dinge umsetzen, als du vielleicht glaubst.
Und man weiß halt selber nicht, was für eine Person man ist. Weil man hat diesen direkten Vergleich nicht. Ja? Ist man jetzt eine Person, die viel zu hart trainiert und permanent Probleme hat zu regenerieren?
Und oder vergleicht sich aber auf Instagram noch mit den Allerhärtesten? Ja,
ja und denkt sich, na, so cool bin ich nicht wie der Profi-Bodybuilder XY. Ja?
Und hat vielleicht nur ein schlechtes Selbstbild von sich. Ja, ja, das gibt's
manchmal. Und ich brauche noch härtere Intensitätsmethoden und so weiter und so fort. Oder bin ich eigentlich jemand, der glaubt, dass er hart trainiert. Ja? Der glaubt, ja, das ist alles schon, ich gebe es mir voll. Ja? Und in Wirklichkeit, wenn man objektiv drauf schaut, werden Trainingseinheiten ausgelassen, mhm, vielleicht dann doch in meinem Tank gelassen, das Ganze nicht so ernst genommen und ein lockereres Leben gelebt. Ja?
Was auch okay ist,
aber man muss halt dann die Erwartung relativieren. Ja? Man muss halt dann auch Ja, man darf nicht überrascht sein, wenn man dieses oder jenes Ergebnis bekommt.
Das Witzige ist, das ist ja kein falscher Eindruck oft an sich. Das ist, manche Leute haben vielleicht nicht diese Kontinuität drinnen und einfach Phasen drinnen, wo sie sehr viel Gas geben. Und genau bei den Leuten ist oft wichtig, dass man tatsächlich runterreguliert, aber diese Kontinuität Einzug findet.
Weil das schreiben mir so viele Leute. Immer wenn ich mit Leuten schreibe, und oftmals sind es Männer, ja, wenn ich mit Männern schreibe, auf Instagram oder so, die mir halt Fragen stellen, auch über den Kraftkörper-Account, irgendwann kommen aufs Training zu sprechen, und wenn ich frage, na, wie oft trainierst du? Sie trainieren alle 5-mal die Woche. Alle. Ausnahmslos trainieren sie 5-mal die Woche. Ja. Ich gehe 5-mal die Woche, ich gebe Vollgas, gebe ich jetzt. Ja. Dann fragst du nach, wie lange machst du das Ganze schon? Na ja, 3 Wochen.
Drei Wochen.
Ja. Ja. Das sind typische Durchstarter, die immer wieder diesen 5-Tages-Plan durchstarten, weil den braucht man ja,
um schnellstmöglich
zum professionellen Bodybuilder zu werden oder was auch immer dahinter steckt. Ja. Und ja, geht sich halt nie aus und dann wird das 5-mal die Woche, 4-mal die Woche und dann 3-mal und dann ist eh schon egal und dann hört man wieder auf. Ne?
Das Witzige ist, ich habe das heute in einem anderen Podcast gehört und ich habe mir das auch notiert, weil ich das so gut gefunden habe. Also das Vorankommen in Training und Ernährung oder in der Körperkomposition scheitert ja oft nicht am Wissen, also über die Tools, über Ernährung, über Training. Ja, man kann sich natürlich damit ins Detail beschäftigen, aber woran es meistens mangelt, ist das Wissen über sich selbst. Weil, dass man sich selber so gut einschätzt, mit was kann man tatsächlich durchhalten über längere Zeit.
Was wird bei mir funktionieren?
Wo liegen meine Hürden? Man versucht sich sehr oft an Daten, Zahlen und Fakten zu orientieren und vergisst aber dabei, dass die wichtigste Variable das Zukunfts-Ich ist, das immer wieder in bestimmte Probleme hineinläuft oder für das sich bestimmte Hürden ergeben. Und das Witzige ist, es gibt auch Forschung dazu, ich schreibe nämlich gerade an einem Post und ich würde das da gern reinbringen. Es gibt Forschung dazu, dass wir dazu tendieren, unser Zukunfts-Ich als komplett fremde Person zu sehen. Das ist der Grund, warum wir uns sehr oft an To-Do-Listen schreiben und Dinge vornehmen, mit denen wir überfordert sind, weil wir wirklich so viel Abstand zu unserem zukünftigen Ich haben, dass wir jetzt wenig Mitgefühl haben für die Schwierigkeiten dieser Person. Also das ist, wir nehmen uns nicht so wahr, als wären wir das selbst.
Man, da kommt noch dazu, dass man halt Aufgaben immer unterschätzt. Man sagt, ja, das mache ich auch noch, ja, das werden wir schon hinkriegen, das machen wir schon, das wird sich schon ausgehen.
Genau. Und tatsächlich kann man das etwas abfangen, wenn man sich die Frage stellt, wie möchte ich mich denn fühlen, wie werde ich mich denn fühlen? Also wenn man wirklich visualisiert, wenn man sich selber in die Situation hinein visualisiert, dann kann man das etwas abfangen, auch was jetzt Ernährungsentscheidungen betrifft.
Ja, ja, das hilft halt Personen nichts, die sagen, naja, ich muss halt jetzt mal reinbeißen, damit was weitergeht. Ja. Die wollen ja über jedes Gefühl drüber fahren. Denen kann man eigentlich nur mitgeben. Also da würde ich wirklich eher den Approach wählen mit schätze die Aufgaben, die du dir vornimmst, und verdopple die Zeit, die du dafür schätzt, und dann schau, ob sich das wirklich ausgeht. Und die Chance ist halt einfach hoch bei 5 Trainings die Woche, wenn sie sich früher nicht ausgegangen ist. Also wenn sich dein Leben nicht grundsätzlich verändert hat, warum sollte es sich plötzlich jetzt ausgehen?
Das ist richtig. Und es ist halt ein Setup for Failure, weil was ja dann oft passiert, gerade wenn man immer wieder Durchstarter ist, ist man immer wieder eine Person, die die vielleicht sagt, ja, wenn ich nicht alles so umsetzen kann, dann bringt es nichts.
Ja.
Und wenn ich mir dann 5 Trainingseinheiten vornehme, bin ich von mir enttäuscht, wenn es nur 4 sind. Und dann sind es vielleicht mal nur 3. Mhm. Und dann denke ich mir, super, ich habe es wieder nicht geschafft. Ja. Mhm. Ich bin furchtbar. Und man möchte sich ja nicht die ganze Zeit mit solchen negativen Bewertungen konfrontieren. Folgedessen hört man auf, ja, weil dann gibt es keine negative Stimme mehr.
Von dem her stimmt es wieder mit, das mit dem Gefühl. Also, stimmt so und so, aber ich glaube, dass Leute solche Programme beginnen, weil sie glauben, sie müssen über jegliche Gefühle drüber fahren.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Thema. Also die machen sich gar nicht Gedanken, wie wollen sie sich fühlen, während sie das tun, sondern die sagen, naja, Gefühle müssen ausgestalten werden, ich will ja Ziel XY erreichen.
Das ist so, wie wenn man eh schon die ganze Zeit nur ins Binge-Eating hineinfällt, ja, oder nur mehr Essattacken hat und man glaubt, das, was man braucht, ist Disziplin. Das Letzte, das diese Person braucht, ist Disziplin, weil genau dieses drüberfahren und jetzt reiße ich mir aber zusammen, resultiert in den immerwährend selben Kreislauf. Ja. Ja. Also das ist schwierig, ja, weil man mit sich, also schwierig, es ist nicht so schwierig, man muss gar nichts, aber man kann sich tatsächlich Unterstützung holen dabei, dass man mal ein bisschen Ruhe hineinbekommt in diesen Prozess und wirklich sich selber besser einzuschätzen lernt. Ja. Ja.
Also der Check-in ist letztendlich der Spiegel, der dir gegenmeldet, Moment, Mann, das kannst du jetzt so tun, das wirst du vielleicht nicht mehr lange so tun, wenn du so weitermachst. Ja. Was hältst du denn davon, wenn wir das und jenes hier anpassen und dabei sicherstellen, dass du das auch in 3 Wochen, 6 Wochen, 12 Wochen immer noch genauso tun kannst?
Ja.
Und ich glaube, das ist der größte Wert der Check-ins.
Ja, es kommt Ruhe rein.
Ja.
Es kommt Ruhe in den Prozess.
Ja.
Diese Aufgeregtheit ist weg.
Ja, genau.
Ja. Und das ist halt die Tatsache, die Resultate bringt.
Ja, ja, und das auch unnötige links und rechts schauen. Ja. Mhm. Person XY macht das auf Instagram, muss ich das auch machen.
Mhm. Genau. Ja, und dieses ständige Abbiegen bewahrt einen dann vor tatsächlichem Fortschritt.
Ja.
Genau, ja, also haben wir jetzt, glaube ich, im Detail beantwortet. Also,
Ja, passt. Nächste Frage, was haltet ihr von Minicuts?
wir haben uns eh schon mal darüber unterhalten, also kurz irgendwann dazwischen.
Was ist ein Minicut? Beginnen wir auch mal so. Okay. Ein Minicut, so wie der Name schon sagt, ist ein kleiner Cut. Allerdings, was klein daran ist, ist die Zeitspanne, nicht unbedingt die Radikalität des Abnehmens. Ja. Also es soll ein ordentlicher Cut sein, man will ordentlich Fett runterräumen, kommt eigentlich aus dem Bodybuilding, ist gedacht für Leute, die tief in der Off-Season stecken, also in dem Zeitbereich, wo sie hauptsächlich aufbauen und wo sie halt vielleicht jetzt auch auf einen Körperfettanteil sind, wo sie sagen, okay, ich habe keinen Hunger mehr, ja, es ist wirklich schon schwer, die Kalorien reinzukriegen.
Ich habe Verdauungsprobleme.
Ich fühle mich jetzt auch nicht mehr wirklich sportlich. Ja. Also ich merke, wie meine Fitness abnimmt, auch wenn ich im Training noch stärker werde. Ja. Mhm. Die Leute wollen so schnell wie möglich, die wollen eigentlich die Aufbauphase nicht wirklich unterbrechen, müssen sie aber unterbrechen aufgrund dieser Symptome. Ja. Mhm. Und dann wollen sie so schnell wie möglich wieder in den Aufbau zurückkommen. Also was machen sie? Einen sogenannten Minicut, wo sie sich, ich glaube ursprünglich waren es mal 8 Wochen, war so diese
6 bis 8 Wochen war immer die Grenze.
Genau. Warum dieser Zeitbereich? Weil, man bei 6 bis 8 Wochen Cut davon ausgehen kann, dass man kaum physiologische Nachteile spürt. Ja. Mhm. Ich habe es eh beschrieben, ich war jetzt 4 Monate auf Diät, die ersten 2/3 waren easy. Ja. Also das war, da habe ich nicht viel gespürt, das wären jetzt sogar 10 Wochen oder so. Ja.
Ja, beziehungsweise ist der Vorteil natürlich auch der, es dauert nicht lange. Man kann vielleicht so in ein Mindset hineingehen, wenn es die Umstände zulassen und sagen, okay, für diese Zeit gebe ich sozusagen Vollgas und räume da alles runter. Habe vielleicht wirklich wenige Social Occasions, also keine sozialen Events etc. Also versuche da wirklich sozusagen alles rauszuholen aus der Zeit. Und dafür dauert es kürzer. Ja, genau. Es ist radikaler, es tut auch mehr weh. Also im Sinne von, man kürzt halt wirklich stark Kalorien runter, stärker wie bei einer lang angelegten Diät. Dafür ist es kurz.
Ja, ja. Ja. Was aber unter Umständen sogar für diese Person, die ich vorher beschrieben habe, erleichternd wirken kann. Ja, also Leute, die so tief in der Off-Season stecken, dass sie wirklich sich zum Essen zwingen müssen, freuen sich tatsächlich über diesen Cut wahrscheinlich und freuen sich, dass der, ja, dafür das Verdauungssystem weniger Belastung bekommt. Ja. Ja. Also aus der Schiene kommt das Ganze eigentlich. Was heißt jetzt radikal noch, um über den Einschnitt quasi zu reden? Ja, also man strebt so um die 1 bis sogar 1,5% Gewichtsverlust pro Woche an. Ja, das ist ordentlich, das ist viel. Allerdings für eine Person, die einen höheren Körperfettanteil hat, die ohnehin super gut im Saft steht, schon mehrere Monate am Stück wirklich im Überschuss ist, wahrscheinlich auch gut zu bewerkstelligen. Mhm. Ja. Das ist ein Minicut. Habe ich schon mal gemacht, beziehungsweise war im Prinzip da, diese 10,5 Wochen Diät für die Strength Coach Ausbildung, würde ich zumindest einmal vom Setup als Minicut bezeichnen.
Von der Radikalität, ja.
Ja,
und es auch war dann halt schon länger.
Es war halt länger als 8 Wochen.
Also eigentlich radikale Diät und längere Diät, muss man jetzt auch dazu sagen.
Wobei ich ja darauf hinaus will, meistens ist dann so, die Leute hören dann nach diesen 8 Wochen nicht auf, sondern sagen, das hat sich gut angefühlt, ging gut voran, ich könnte ja noch länger dranhängen. Das ist immer eine Gefahr des Minicuts. Ja. Keine gute Idee, weil es ist radikal und die Erscheinungen kommen irgendwann wahrscheinlich.
Ja, und weil du sagst, die Leute hängen dann noch dran. Ich glaube, das ist jetzt eben die Frage, wie viele Leute haben diesen Kontext?
Ja.
Wie viele Leute außer Bodybuildern haben den Kontext, dass sie jetzt wirklich eine lange Aufbauphase machen, wo sie
in unangenehme Körperfettlevels gehen.
Wo sie bewusst in unangenehme Körperfettlevels gehen, um die maximale Muskulatur aufzubauen. Hm. Das ist jetzt nicht der Kontext, der für so viele Menschen ein realer Kontext ist.
Also ich würde sagen, bei uns im Coaching gibt es, ich will nicht sagen, keine Person, wobei ich jetzt gerade keine Person wüsste, die so agiert. Mhm. Aber unsere Klienten wollen alle auf einem Körperfettlevel pendeln, wo sie ganzjährig fit sind. Klar, natürlich geht es damit einher, dass man mal in eine Aufbauphase geht, dem Körper Ruhe gönnt, damit er im Training die Leistung bringen kann. Aber ich glaube, niemand bei uns im Coaching hat das Ziel, maximale Muskelmasse um jeden Preis.
Um jeden Preis nicht, ja. Weil das ist was man für die Bühne macht. Ja. Und als Lifestyle-Klient macht man das vielleicht sonst nicht. Und dann ist die Frage, warum dann Minicut oder was könnten die Nachteile einer knackigen und sehr aggressiven Diät sein? Ich muss sagen, ich befürchte, dass es dann bei den meisten deswegen eine Anziehung ausüben würde, weil es eben mehr oder weniger ein bisschen Crash-Diät Anziehung auswirkt. Mhm. Ja, sozusagen, ich räume jetzt in schneller Zeit auf und natürlich funktioniert das.
Das ist etwas, was mich grundsätzlich auch anzieht.
Ja. Ja?
Also ich bin jemand, der solche Protokolle anziehend findet und es juckt mich immer wieder mal, vielleicht sowas auszuprobieren. Stichwort PSMF gibt es auch, Proteins Spared Modified Fasting, wo man hauptsächlich Protein und Gurken, glaube ich, isst.
Ja, ich glaube, geht's nicht mehr
mit. Also ich verstehe die Faszination dahinter, allerdings muss ich auch sagen, ich habe halt keine problematischen Essgewohnheiten. Ja, ich habe keine problematische Beziehung zum Essen.
Das Ding ist ja dieses, auch wenn du noch keine hast,
damit kriegst du es wahrscheinlich.
Sehr, muss man schon dazu sagen, ja, also es ist sehr wahrscheinlich, dass man eine, zumindest für eine Zeit lang, eine problematische Essgewohnheit dadurch entwickeln wird. Weil was ja passiert ist, man geht in ein Extrem rein und dann geht man wieder aus dem Extrem raus. Und das ins Extrem reingehen, das tut weh, wenn man aber vielleicht ein Mensch ist, der zu obsessiverem Verhalten neigt, fällt einem das wahrscheinlich leicht. Was einem vielleicht nicht so leicht fällt, ist davon wieder loszulassen. Und es ist halt schon, also bei allen radikalen Dingen ist es natürlich auch so, dass man mit hineinnehmen muss, ja, je radikaler, je schneller ich abnehme, desto desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich auch Muskelmasse im Prozess verliere. Jetzt ist die Frage, muss ich mir das sozusagen antun? Kommt jetzt natürlich auch immer auf den Körperfettanteil drauf an, mit dem man hineingeht.
Ja, die Bodybuilder, die ich beschrieben habe, fürchten sich davor nicht, weil der Körperfettanteil hoch genug ist. Also bei Männern 15 plus, würde ich sagen, bei Frauen wahrscheinlich so um die 23, 25 plus.
Ja. Ja, und das Ding ist ja das, also für jemanden, der grundsätzlich gute Ernährungsgewohnheiten hat, vielleicht schon länger im Kraftsport unterwegs ist und sowas mal ausprobieren will und vielleicht auch schon vorher eine normale Diät sozusagen durchgezogen hat mit Ruhe und grundsätzlich kein problematisches Essverhalten hat, da kann auch sowas funktionieren. Für die meisten anderen Leute ist es schon so, dass es halt ähnliche Auswirkungen haben wird wie eine Crash-Diät. Weil diese Dinge, die ich in dieser Diät mir angewöhne, also diese Ernährungsgewohnheiten, die ich da brauche, Stichwort PSMF, 1000 Kalorien über Protein und Gurken, das werde ich nachher nicht machen können. Das heißt, ich brauche vielleicht nachher relativ lang Zeit, um da wieder rauszufinden. Ja. Und die Frage ist auch, ist das der beste Look? Das muss man sich jetzt auch noch vor Augen halten. Also ein Minicut ist jetzt nicht, ein Minicut, wie im Buche steht, ist jetzt keine Strandfigur-Diät.
Nein, das ist auch nicht dafür gedacht. Genau. Das ist nicht dafür gedacht, von 12% Körperfettanteil bei Männern auf unter 10 10 zu kommen. Also es geht nicht darum, einen schon athletischen Körper noch mehr shredded zu bekommen. Genau. Das macht in der Art und Weise hoffentlich niemand oder wenige Leute. Ja. Bodybuilder machen es nicht, wenn sie auf die Bühne wollen. Eben. Die werden immer langsamer mit dem Fettverlust. Warum? Weil sie Muskulatur erhalten wollen und weil sie mit der Energiebereitstellung taktieren müssen, die sie haben über den Tag.
Das ist richtig, weil es ist ja auch Stress. Also es ist auf jeden Fall
absoluter Stress.
Ja. Und dann wird am Ende vielleicht auch nicht so ein guter Look dabei rauskommen. Und wenn man es jetzt macht, um einen guten Look zu bekommen, bin ich mittlerweile immer der Fan davon, lieber eine etwas sanftere Herangehensweise, dafür etwas länger, dafür auch ein bisschen mehr Flexibilität. Das stellt schon sicher, dass man jetzt auch danach nicht die Probleme hat, da wieder rauszukommen, dass man gute Ernährungsgewohnheiten auch beibehalten kann. Natürlich fährt man da dann auch mit den Kalorien runter und isst weniger, aber man muss nicht komplett irre werden in den Ernährungsgewohnheiten. Und das macht einen Unterschied, weil das bedeutet, es wird sich meine Ernährung während der Diät nicht so großartig davon unterscheiden, wie ich nach der Diät weitermache. Habe halt dann einfach mehr Flexibilität, bringt viel mehr Ruhe in den Kopf, bringt meistens einen besseren Look, bringt auf jeden Fall einen besseren Look, weil, und das ist ja etwas, was wir auch immer wieder gesagt haben, was wir beobachten, und wo ich definitiv der Überzeugung bin, selbst in einer Diät kann man noch muskuläre Fortschritte machen. Wenn das eine länger angelegte Diät ist, heißt das nicht, dass ich in der Zeit gar kein Potenzial habe, nirgendwo Muskulatur aufzubauen. Und wenn ich das Defizit nicht so hoch gestalte, habe ich wirklich noch auch die Möglichkeit, mir diese Rekompositionseffekte abzuholen. Das heißt, ich kann mir sogar in einer Diät noch verbessern und dadurch meinen Körperfettanteil besser verschieben als jetzt mit so einer radikalen Herangehensweise. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen, gerade bei Frauen würde ich davon abraten, aus meiner eigenen Geschichte raus und aus unzähligen Klientenerfahrungen, Klientinnenerfahrungen, Frauen, die die mehrmals pro Woche hartes Krafttraining machen, was bei uns alle machen. Ja, selbst wenn es nur zweimal pro Woche ist, ist es auch intensives Krafttraining. Je mehr Krafttraining, desto sensibler ist auch der Körper. Ja, je mehr Muskelmasse, je niedriger der Körperfettanteil. Und da mit einem Minicut hineinzufahren, wo man ein krasses Defizit fährt, führt meistens zu hormonellen Problemen. Das heißt, man verliert die Periode. Im schlimmsten Fall dauert es dann wieder ewig, bis man die Periode zurückbekommt. Das heißt, man ist in dieser Zeit nicht hormonell gesund. Nicht hormonell gesund zu sein bedeutet, ich bin auch nicht optimal anabol unterwegs.
Ja. Ja, bedeutet, sicher nicht optimal leistungsfähig.
Richtig. Und auch sehr gestresst.
Periodenverlust oder hormonelle Gesundheit hängt ja viel mit der Energiebereitstellung zusammen. Ja. Also weniger, also auch mit dem Körperfettanteil. Mhm. Ja, also man verliert die Periode auch, wenn der Körperfettanteil zu niedrig ist, wobei zu niedrig immer individuell am eigenen Körper zu messen ist. Aber vor allem auch, wenn man zu wenig Energie bereitstellt, um dem Körper Tag ein, Tag aus signalisiert, das ist die maximale Energie, die du bekommst, und der Körper sagt, Moment mal, wenn gerade so wenig freie Energie herumfliegt in meinem Körper, dann sollte ich mich wohl lieber doch nicht reproduzieren. Und das kann auf einem höheren Körperfettanteil auch schon passieren.
Das ist richtig,
ja. Das heißt, unter Umständen, angenommen, ich verwende den Minicut so, wie er gedacht ist, ja, und will von einem höheren Körperfettanteil auf einen nicht ganz so hohen Körperfettanteil, kann es trotzdem sein, dass ich, obwohl der Körperfettanteil noch kein Thema wäre, kein Problem wäre für die hormonelle Gesundheit, dass ich mir die Periode wegschieße, weil das Defizit einfach zu hart ist.
Es ist wie mit Fastenprotokollen. Ja. Ich kann theoretisch sogar einen Überschuss essen, und ich hatte Klientinnen, bei denen das so war. Dadurch, dass sie aber 12 Stunden, was auch immer, was es für Protokolle gibt, 18 Stunden gefastet haben dazwischen, hat der Körper gesagt, es gibt lange Phasen am Tag, wo ich nicht genügend Energie bekomme. Ich gehe lieber auf, das ist mir zu gefährlich.
Ja. Gehen wir auf Nummer sicher.
Machen wir Shutdown. Und ich habe das geschafft. Also ich hab zweimal einen Minicut gemacht. Also einmal einen Minicut vor der Wettkampfdiät, ja, der sehr krass war. Periode war sofort weg. Also wirklich noch einen Monat vor der.
Okay, bye.
Ich bin in den Minicut gegangen, und die nächste Periode ist schon nicht gekommen. Ja. Und das habe ich aber zweimal gespielt, dieses Spiel. Ja. Und da merkt man natürlich schon, dass
das. Und das war eigentlich die Diät vor der Diät. Also wirklich einen guten hormonellen und Körperfettniveau.
Ich war damals, wie ich begonnen habe, 74 Kilo oder so.
Absurd,
und es war schon so, ich habe dann auch danach, also auch nochmal Wettkampfdiät gemacht und dann noch eine Diät gemacht, und es war dann so, dass ich mit diesen länger gezogenen Diäten noch weit länger die Periode erhalten habe. Natürlich verabschiedet sich die dann ab, also nicht natürlich, aber bei vielen verabschiedet sie sich an einem gewissen Punkt. Aber ja, da merkt man einfach, das ist vielleicht zu radikal für das, was ich eigentlich letztendlich erreichen möchte.
Und weil ich eingangs gesagt habe, mich ziehen solche Protokolle an. Ja, ich mag den Challenge-Charakter daran. Ich würde gern spüren, wie sich das anfühlt und was da passiert mit mir. Ich mache es trotzdem nicht, ja, zumindest bis dato nicht. Also ich habe es schon gemacht, aber ich mache es jetzt nicht, um eine normale Diät zu machen, sozusagen. Warum? Weil das Leben halt sich nicht an meine Minicuts hält. Ja? Und jetzt kann ich mir entscheiden, 8 Wochen lang wie ein Mönch zu leben und nicht rauszugehen und nur mein Protokoll durchzuziehen, aber 8 Wochen ist auch eine lange Zeit. Und wenn ich mir jetzt anschaue, okay, ich kann die Diätdauer vereineinhalbfachen oder vielleicht verdoppeln, ja? Verdoppeln wir sie, ist ja wurscht. Und kriege das gleiche Ergebnis, aber habe dazwischen mein Leben halbwegs leben können, ja, ohne riesige Einschränkungen, habe nicht meiner Familie irgendwie Ausflüge versauen müssen.
Man sich eh selber.
Oder soziale Interaktionen gemieden, damit ich mein Minicut durchziehen kann. Also das ist es dann allemal wert, und so habe ich halt meinen Cut jetzt durchgezogen, und das funktioniert halt dann wesentlich entspannter. Und die Trainingsleistung bleibt da, und man fühlt sich nicht wie ein Arschloch ab der Woche 2 oder ab der Woche 1 eigentlich. Es gab natürlich einen riesigen Hype um das Thema Minicut, und ich glaube, der ist schon ein bisschen abgeflacht inzwischen.
Das stimmt, ja.
Klar, ja, alles, was schnelle Erfolge verspricht, wird gehypt. Aber man zahlt einen Preis.
Zahlt einen Preis, und letztlich ist es eine Crash-Diät, vielleicht eine intelligentere Crash-Diät als im Brigitte-Magazin, ja, definitiv.
Ja.
Aber von den Auswirkungen aufs Mindset oftmals ähnlich.
Ja.
Genau.
Gut, Minicut. Was haltet ihr von autoregulativen Sätzen pro Übung, bis der Zielmuskel unter Anführungszeichen voll ist? Als Nachtrag zur Frage, ich meine mit voll nicht nur den Pump, ich meine damit, dass man das Gefühl hat, dass die Leistung in der Übung nur noch sinkt und man den stimulierendsten Satz eigentlich schon hinter sich hat.
Und dann sozusagen aufhört.
Also angenommen, dein Protokoll sieht, sagen wir mal, du hast ein Protokoll, wo du immer 4 Trainingssätze vor einer Übung machst. Ja? Und irgendwann im Training merkst du, ja super, nach dem 3. Satz könnte ich eigentlich aufhören, weil der 4. fällt dermaßen von der Leistung ab und fühlt sich dermaßen falsch an, ja, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich vorher schon ausreichend stimuliert. Sollte ich dann den 4. Satz noch machen oder nicht? Und die Frage, die eigentlich gestellt wurde, sollte ich überhaupt ein autoregulatives System fahren und das quasi pro Training pro Tagesverfassung entscheiden.
Mhm. Ja. Ich habe das schon mal gemacht.
Ja, wie war deine Erfahrung damit?
Gut, aber da muss man das in den Kontext setzen, glaube ich. Ja? Weil es war nämlich die Phase nach meinem Wettkampf.
Ja.
Nach dem Wettkampf habe ich von Valentin einen Trainingsplan bekommen mit autoregulativen Sätzen in einigen Übungen, also in den großen, eigentlich in diesen großen Verbundübungen. Mhm. Leg Press Variante, mhm. Bankdrücken, glaube ich. Kann man jetzt nicht mehr so ganz gut erinnern. Doch, ADL war es auch. Und da war tatsächlich dann das Protokoll so, da stand 1 plus oder 2 plus. Ja, das heißt, man macht zumindest einen Satz, mhm. und dann eventuell noch mehr. Mhm. Oder man macht eben zumindest 2 Sätze und dann eventuell noch mehr. Und nachdem das eine Phase war, wo ich gerade mich eher fragil gefühlt habe, mhm. im Training und wo ich wirklich ausloten habe müssen, wie es mit meinen Energielevels steht, mich von der Wettkampfvorbereitung wirklich erholt habe, ein paar Monate lang, war das sehr gut. Wobei ich jetzt gerade überlege, es war nicht so, dass ich das gleich gefahren bin. Also wir haben vorher noch ein anderes Protokoll gehabt, glaube ich. Aber ist egal.
Ist egal, ja.
Und das hat mir aber dann geholfen, dass ich eben ein bisschen mehr auf meinen Körper höre, weil die Leistungsfähigkeit sehr, also nicht sehr, aber auf jeden Fall fluktuiert hat.
Ja. War das dann so, dass du wirklich oft entschieden hast, andere Satzzahlen zu machen? Also sprich, hast du diese Woche 2 Sätze gemacht, in der nächsten vielleicht sogar 3, dann vielleicht nur 1, weil 1 plus gestanden ist?
Ja. Nein.
Sondern?
Es hat vor allem dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich überlege gerade, wie es dann wirklich war. Nein, es hat letztlich dazu geführt, dass ich eigentlich meistens das Minimum gemacht habe und geschaut habe, dass ich diesen Satz halt wirklich gut stimulierend gestalte.
Sehr, sehr schön. Das gefällt mir, die Antwort.
Es war wirklich so. Ich überlege gerade, ob es dann... Es war nicht so, dass jetzt von Woche zu Woche ich mir überlegt habe, heute mache ich einen Satz, heute mache ich 3 Sätze. Das hat es de facto nicht gegeben. Es hat einzelne Einheiten gegeben, wo ich vielleicht mich nicht so gut gefühlt habe und mir dann gedacht habe, diesen Druck, dass ich diesen Satz jetzt so exzellent hinlegen muss, den machen wir heute nicht. Das war selten, muss ich dazu sagen. Mhm. Und wenn der heute nicht so gut geht, also ich glaube, es ist schon wieder ein psychologisches Thema, ja? Mhm. Wenn der Satz nicht so stimulierend ist oder nicht so gut geht, mhm. na, dann mache ich heute noch einen mehr. Ja, und hole mir sozusagen nochmal Volumen ab und mache halt vielleicht 1 bis 2 RER.
Ja. Interessant,
ja, ja.
Die Entscheidung. Ja,
ja, aber das hat mir geholfen. Und zwar hat das oft dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich tatsächlich bei dem Satz noch was im Tank hatte, mhm. dann habe ich noch eine Möglichkeit sozusagen im nächsten Satz das auszureizen. Mhm. Und ja, es hat irgendwie Druck runtergenommen. Aber letztlich hat es dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, cool, Training ist kurz, Training ist knackig, das liegt mir mehr. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der, wenn ich 4 Sätze da stehen habe, ja, weiß ich schon, was passiert. Und zwar, ich werd sicherlich nicht so Gas geben in den Sätzen, weil ich weiß, ich habe 4 Sätze. Ich kann mich nicht im ersten Satz aus dem rausschießen, ja, aber das ist furchtbar, weil dann kann ich die Leistung nicht halten. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach alles daran gesetzt habe, diesen Satz oder diese 2 Sätze möglichst intensiv zu gestalten und dann ist halt auch wieder gut. Das war letztendlich, was passiert ist. Ja.
Na, gefällt mir sehr gut. Die Antwort spielt mir ein bisschen in die Hände. Und
wieso? Was hast du jetzt vor?
Na, ich habe autoregulative Trainingsmethoden, das hört sich so ultra geil an. Mhm. Ja. Und das hört sich an wie, okay, das ist die Endstation. Da muss man hin und wenn man das hat, dann hat man ja, das Personalisierteste überhaupt. Ja. Also man hat nicht nur für sich selber gefunden, die optimale Satzanzahl, das optimale Volumen, sondern man hat sogar pro Tagesverfassung gefunden, was das Optimum ist. Ja. Man holt aus den Tagen, wo super viel geht, super viel raus, Und man lässt vielleicht an Tagen, wobei, das hast du mir ein bisschen widerlegt, man lässt vielleicht an Tagen, wo man sich nicht so fühlt, ein bisschen was im Tank. Dafür wären ja eigentlich autoregulative Methoden da. Nur hast du im Grunde das Volumen erhöht an diesen Tagen, genau, wo du dich nicht so gefühlt hast.
Weil die Intensität nicht drinnen war.
Genau,
ja,
genau.
Ja, wobei, wie oft das vorgekommen ist, weiß ich jetzt nicht. Sicherlich nicht oft.
Und ich bin halt, und das ist ja meine Erfahrung, meine Meinung, beziehungsweise auch was ich halt sehe bei vielen Leuten, die wirklich schon jahrelang trainieren, letztendlich braucht es diese Autoregulation nicht, sondern man muss lernen, wie man mit wenigen Sätzen den gleichen Output rauskriegt. Mhm. Das ist das, wo ich überzeugt bin, jemand, der wirklich schon viele, viele, viele Jahre trainiert, dass man irgendwann zu dem Punkt kommen sollte, wo man eben zum Beispiel mit zwei Sätzen das Auslangen findet und dann weiß man ganz genau, okay, mit diesen zwei Sätzen habe ich mir die Stimulation abgeholt. Ich kann noch einen dritten nachschießen, aber der wird mir nicht viel bringen. Und ich bin ein Freund davon, das einfach direkt
zu kürzen.
Mhm. Direkt über den Verlauf einer Trainingskarriere zu kürzen, anzupassen und sich daran zu halten. Eben weil vielleicht bei ambitionierten Personen dann das passiert, die fühlen sich heute nicht gut, aber machen dann trotzdem mehr.
Genau, das, ja, richtig.
Und letztendlich ist es ja genau das, was Autoregulation nicht von dir will, sondern die will dich ja schützen, die will dich an Tagen, wo du dich nicht so gut fühlst, auch ermöglichen, mal etwas lockerer hinzugehen und lockerer die ganze Sache anzugehen. Und das, was erfahrene Leute, die ihr Leben lang schon hart trainieren, letztendlich zum Verhängnis wird, sind ja eigentlich Überlastungserscheinungen und Verletzungen. Mhm. Und die hole ich mir im Prinzip über das schiere Wiederholungsvolumen ab. Ja? Also nehmen wir Romanian Deadlift her zum Beispiel. Mhm. Bei einem Romanian Deadlift ist auch die erste Wiederholung risikoreich. Mhm. Ja, das heißt, nicht super gefährlich, aber risikoreich. Ja? Jedes Mal, wenn
Je stärker ich werde und je länger ich schon trainiere, desto...
Richtig, also desto, ja. Jedes Mal, wenn ich die Langhantel in die Hand nehme, muss ich mir bewusst sein, ich habe auch ein kleines Risiko da. Jetzt ist es eigentlich super intelligent, Risiko zu minimieren, aber Stimulation und Output zu maximieren. Mhm. Und wie schaffe ich das? Na, indem ich möglichst schaue, dass ich zwar die Form immer behalte und perfekte Technik an den Tag lege, aber indem ich möglichst wenig Sätze halt auch mache. Weil die erste Wiederholung bei einem Wiederholungsbereich von, keine Ahnung, 8 bis 10 zum Beispiel, ja, die erste Wiederholung wird noch nicht super stimulierend sein, bringt aber schon ein Risiko mit sich. Ja? Mhm. Also eigentlich will ich viele von diesen ersten Wiederholungen vermeiden, weil jede von diesen Wiederholungen, die ich brauche, um zu den stimulierenden Wiederholungen zu kommen, birgen Risiko in sich, bringen mir auch wiederum Erschöpfung, aber bringen mir nicht unbedingt eben den Output. Das heißt, was ich beobachte bei mir selber und bei vielen Leuten ist, dass man durchgehender trainieren kann, weniger verletzungsanfällig ist und trotzdem schöne Ergebnisse bekommt, wenn man danach trachtet, exzellent zu werden in der Ausführung und die Satzzahlen zu verringern und hier möglichst intensiv reinzugehen. Mhm.
Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Ich habe gerade überlegt, ob es Vorteile gibt, wenn man jetzt eben mehr Volumen fährt, sozusagen bewusst mehr Volumen fährt und weniger an die Grenzen geht. Ja, ich glaube, es ist einfach...
Das Problem ist, das Gewicht wird immer schwer. Wenn du erfahren bist, wird das Gewicht immer schwer.
Das ist richtig, weil es ist ja die Annahme, dass dann, dass sich, keine Ahnung, zwei Wiederholungen im Tank, die fühlen sich auch schon sehr schwer an. Und auch da braucht man mental auch Überwindung, um auch dorthin zu gehen. Ja. Ich glaube, mir hat es geholfen, mich noch ein Level drauf zu katapultieren, nämlich tatsächlich eben den ersten und den zweiten Satz auszureizen.
Aber also, das passiert auch, wenn ich dir die Sätze einfach wegnehme. Wenn ich sage, du kriegst zwei Sätze, mehr kriegst du nicht.
Ja, na, weil das ja dann passiert ist. Meine Trainingsplanung seit diesem Zeitpunkt ist extrem minimalistisch.
Ja, ja.
Also ich habe jetzt im Vergleich so wenig Volumen, dass ich mir schon denke,
also kann das noch gehen?
Kann das noch gehen? Und die Frage ist eben, kann das noch gehen? Und man merkt aber, dass das noch gehen kann. Ja. Also gerade durch diesen autoregulativen Plan, ja, den ich mir selber dann eh sozusagen in einen Minimalplan umgestaltet habe, ja, ist ja das dann passiert, dass ich mir überlegt habe, hey, Moment mal, ich brauche keine 4 Sätze und ich brauche nicht 5 verschiedene Beinübungen an einem Tag, damit ich progressiv unterwegs bin und damit ich Fortschritte mache. Weil auch jetzt, ich denke mir, dass auch jetzt bei meinem wenig, bei dem Volumen, das ich jetzt gerade fahre, das könnte, schaut jetzt vielleicht ein Blatt Papier im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe, wenig aus. Aber ich verbessere mich ja stetig.
Und den Deload brauchst du auch.
Und ich brauche den Deload und ich habe jetzt erst einen PA eingefahren beim ADL. Ich meine, ich mache jetzt 2 Sätze ADL pro Woche. Ich glaube, ich habe einen Trainingsplan mal gefahren, wo ich glaube, 2 Deadlift-Variationen, also 2 ADL, ein Stiff-Leg-Deadlift und einen Romanian-Deadlift drin gehabt habe, mit jeweils 4 Sätzen. Ja, hatte ich. Was ja ein krasser Unterschied ist, ja. Und letztlich bin ich bei dir. Ich glaube, es ist genau die Tatsache, dass man Volumen eben rauskürzt, ist eigentlich dieser Aspekt, da ist dieser Aspekt der Autoregulation, eigentlich ist Autoregulation dann eher zu schauen oder bewusst an einem Tag, wo es halt wirklich nicht so rund läuft, ja, auch in diesen 2 Sätzen einfach bewusst hineinzugehen und nicht ein Gewicht zu bewegen, das vielleicht an dem Tag nicht drinnen ist, aus irgendwelchen Gründen, oder nicht diese Rap mitzunehmen, wo man weiß, die geht vielleicht jetzt, also geht nicht mehr gut, aber das, die schaffe ich nur mehr mit extremen Ausgleichbewegungen. Das ist eigentlich eher Autoregulation. Ja.
Und auch das Gegenteil ist nicht unbedingt super geil. Also angenommen, ich habe den besten Tag aller Tage, ich fühle mich 110% ready und denke mir, okay, passt, heute ist der Tag, wo ich die Autoregulation nach oben pushe und nehme mir 3 Sätze bis zum Erbrechen Romanian Deadlift. Die werde ich an dem Tag gut abspulen können. Ja. Ich werde mich fühlen wie ein Gott, es wird geil sein. Ne? Aber was passiert mit den Trainingstagen am nächsten Tag, am übernächsten Tag, nächste Woche? Wie sieht der ADL nächste Woche aus? Man büßt es immer. Man büßt solche Tage immer.
Und mental schwierig, weil wenn man so einen Tag dabei hatte, und das hatte ich, ich überlege gerade, wie es bei mir war bei der Pitchark, da hatte ich hin und wieder vielleicht mal einen Tag dabei. Ich kann mich auf einen Trainingszyklus erinnern. Ich weiß nicht, bin auf dem Tag in den Zaubertrank gefallen, keine Ahnung. Erster Satz mit dem Gewicht von der letzten Woche eigentlich viel zu easy. Mhm. Ja, alles durchgepusht und okay, da geht der zweite Satz, geht der dritte Satz. 3 Sätze gemacht. Was macht man die Woche drauf?
Ja.
Mental schwierig. Wenn jetzt nämlich in der Woche drauf nicht so ist, geht man dann wieder zurück auf einen Satz. Mhm. Das ist die Schwierigkeit dran. Ja. Da muss man sich selber dann auch kennen, ob das vielleicht eher ein Trigger ist und ob man dann das Gefühl hat, man macht einen Rückschritt, wenn man autoreguliert.
In dem Sinn ist es halt einfach kein autoregulatives System. Eine echte Autoregulation wie ein System, das dich aufgrund des Systems automatisch abschaltet, wenn es genug ist. Das tut dieses System nicht. Ja. Aber Myo-Raps zum Beispiel würden das tun. Also Myo-Raps, man macht einen Aktivierungssatz und dann so viele Cluster-Sätze, also man nimmt dann immer so 5 Atemzüge Pause zwischen Aktivierungssatz und den Cluster-Sätzen. Man macht so viele Cluster-Sätze mit jeweils 5 Sekunden also 5 Atemzüge Pause, bis man eine gewisse Wiederholungsanzahl nicht mehr schafft. In der Realität kann das so aussehen, man macht 15 Wiederholungen Bizeps-Curls, 5 Atemzüge Pause und dann ist vorgegeben, man muss 5 Myo-Raps schaffen. Ja? Also in jedem Cluster-Satz. Okay. Und man macht so lange Cluster-Sätze, bis man keine 5 mehr schafft.
Okay.
Ja? Immer nur mit diesen 5 Atemzügen Pause dazwischen. Das wiederum würde dazu führen, dass man automatisch abgeschaltet wird, wenn nur mehr 4 Wiederholungen gehen. Mhm. Damit ist das dann beendet. Ja? Mhm. Und das ist echt autoregulativ, wobei auch hier die Schwierigkeit, es gibt Leute, die erholen sich schneller, es gibt Muskelgruppen, die erholen sich schneller und die könnten vielleicht schon 7 Wiederholungen, da muss man dann schauen, okay, wo ist eigentlich das Niveau? Oder es gibt auch Muskelgruppen, die könnten nach 5 Atemzügen noch nicht 5 Wiederholungen. Ja, da muss man dann schauen, was Sinn ergibt.
Stimmt,
oder man macht eine Range.
Der Bizeps zum Beispiel bei mir.
Ja.
Da ist dann einfach zu.
Einfach zu.
Nein, ist spannend. Also ist ein spannendes Thema, ist natürlich jetzt auch schon ein sehr, sehr, sehr fortgeschrittenes Thema.
Ja, also jemand, der noch keine 3 Jahre progressiv hart trainiert, braucht sich über das keine Gedanken machen, sollte lieber schauen, dass er im Rahmen seines Plans besser wird.
Genau.
Und Ja, und alles darüber hinaus würde ich eher sagen, hey, schauen wir uns einfach an, was von Trainingszyklus zu Zyklus passiert, wenn wir hier einen Satz kürzen. Mhm. Führt das wirklich zu Rückschritt? Ja, oder bist du einfach erholter?
Bei mir hat es immer zu Fortschritten geführt.
Richtig,
immer, ja. Ich bin oft so festgesteckt ja, bei ja. Übungen oder bei Muskelgruppen. Ja. Da war sicherlich auch eine mentale Erschöpfung auch dabei. Ja. Ja. Und immer, wenn ich einen Satz runtergenommen habe, ist plötzlich war immer die Angst da, naja, das könnte jetzt zu wenig Volumen sein.
Genau. Ja. Man hat immer die Angst, man ist nicht optimal genug unterwegs. Aber das ist nicht die Angst, die man haben sollte. Man sollte die Angst haben, scheiße, bin ich vielleicht permanent überfordert und unterregeneriert. Mhm. Und scheiße, arbeite ich eigentlich gerade an meiner nächsten Verletzung. Das sind eigentlich die zwei Ängste, über die man sich wirklich Gedanken machen sollte. Und nicht darüber, ob man sein Stresshäferl eh genug auslastet, ja, weil die Chance ist sehr, sehr hoch, dass du eh 80% des Stresshäferls aufgrund deines intensiven Trainings auslastest, vor allem wenn du solche Fragen stellst, ja. mit Autoregulation und so. Und dann kommt noch das Leben dazu und das verhält sich nicht immer gleich.
Du hast vollkommen recht, ja, weil was ja da resultieren würde, das habe ich mir gar nicht überlegt. Angenommen, man wäre perfekt autoregulativ unterwegs für den Tag, wo man für die Leistungsfähigkeit und man reizt immer die Leistungsfähigkeit zu 100% im Training aus, ist man,
bleibt da
ist
das
man
Leben
tot. Nein, man ist tot, aber man ist nach kurzer Zeit fährt man gegen die Wand, ganz sicher, eigentlich stellen die Trainingspläne meistens sicher, dass man zu gewissen Phasen zum Glück auch etwas anders shootet, weil sonst man die Regenerationskapazität.
Genau. Zum Beispiel nach dem Deload die erste Woche.
Ja. Richtig, und wenn ich jetzt angenommen bei jeder Trainingseinheit, bei jeder Muskelgruppe immer die 100% raushole, dann kann ich davon wahrscheinlich bald nicht mehr regenerieren.
Ja, vor allem, wenn sie im Leben irgendetwas verändert. Ja. Die Ehefrau macht Stress, so wie immer.
So was kommt doch nicht
vor. Nicht so wie immer, noch mehr als immer, nämlich. Und ich hatte gerade meine harte ADL-Session oder ich habe jetzt meine harte ADL-Session den Stress im Körper. Stress ist Stress, dem Körper ist es vollkommen egal.
Der Schlaf ist einfach gerade nicht so gut, es ist viel los, man hat viele Events. Nein, das stimmt schon. Ja, also da bewahrt einem tatsächlich sogar weniger Autoregulation davor, dass man eben über die Zeit weg Progress machen kann. Ja, das ist spannend, das habe ich mir so noch nie, so habe ich mir es noch nicht überlegt.
Ja, weil unterm Strich wollen wir alle immer kurzfristig schnelle Ergebnisse und möglichst optimal unterwegs sein, aber Muskelaufbau ist eine super langfristige Geschichte. Wir brauchen ganz, ganz viele möglichst gute Trainingseinheiten, aber es sind auch moderate Trainingseinheiten, sehr, sehr wertvoll, die man aneinander stückeln, aufeinander aufbauen und dann irgendwann kommt wieder mal ein Muskelzuwachs.
Es ist ähnlich, wenn jemand zum Beispiel, wenn eine Person zu mir sagt im Erstgespräch, ich könnte viermal pro Woche trainieren, weiß ich, ich werde wahrscheinlich keinen Plan programmieren für vier Einheiten, weil da geht man davon aus, in der besten Woche, da geht es sich aus. Und ansonsten geht es sich aber nicht aus. Ja. Und dieses Stückchen Gefühl, dass man Platz für mehr hätte, ist eigentlich das, wo die Progression stattfindet.
Das ist super. Wenn man sagt, ich könnte noch mehr, aber ich fühle mich super gerade und ich steigere mich, was Besseres kann es nicht geben.
Stimmt, da sollte man weniger mit der Angst sozusagen konfrontiert sein, dass das jetzt zu wenig ist, sondern eigentlich mal diesen Flow, mit dem Flow gehen und das auch laufen lassen. Ja, cool. Ja.
Gut. Was haben wir noch? Ich glaube, das war... Letzte Frage. Die gebe ich jetzt an dich weiter, weil...
Ja.
Also, ich gebe es mal an dich weiter. Lest ihr selbst Bücher fürs Mindset etc. in diese Richtung? Was auch immer diese Richtung dann ist.
Ja, also Mindset-Bücher.
Mind-Gains.
Also, ich glaube, die Zeit, wo ich jetzt wirklich Trainingsbücher... Also ich lese sehr gerne, ich lese sehr viel, vielleicht starte ich so mal rein, lese meistens mehrere Bücher parallel, habe ein Bettbuch, habe ein Nachmittagsbuch, habe ein Kaffeehausbuch, also ja, mein Kindle ist mein liebster Begleiter.
Dann kommt lang nichts, dann kommt der Marcel.
Dann kommt der Marcel. Der Kindle ist wirklich super.
Ja, ja.
Muss man schon sagen.
Du liebst ihn.
Was ich am Kindle liebe, ist, dass ich mir nämlich tatsächlich Markierungen setzen kann.
Mm.
Und vielleicht, bevor ich da jetzt noch hineingehe, ich habe es eh auf Instagram gepostet, ich habe jetzt ein Programm, also eine App entdeckt, die heißt Readwise. Und die verbindet sich mit dem Kindle. Und die schickt mir jeden Tag ein Mail, oder jeden zweiten Tag, das weiß ich jetzt nicht, mit 6 random von meinen Highlights, die ich mir selber in den Büchern gesetzt habe. Was ich extrem cool finde, weil das Problem ist ja immer, wenn man viel liest, ja, also viel lesen, es ist einfach ein Hobby von mir. Ja. Also es ist, ich lese gerne. Mhm. Ja. Aber es stimmt schon, bei manchen Büchern ist es ja so, du liest es durch und dann vergisst du es und eigentlich bringst du es nie zur Anwendung. Ja. Oder du hast einfach vergessen, was du schon alles Schlaues gelesen hast. Und das ist ziemlich cool, weil mir das einfach wieder Highlights jeden Tag in den Kopf spielt, wo man denkt, ah ja, ja, genau. Und ja, es sind sehr...
Und diese Highlights, um jetzt noch Werbung zu machen, postest du jetzt regelmäßig auf Instagram?
Das stimmt, ja. Also wenn sich jemand interessiert, ja, welche Buchauswahl ich in den letzten, ich glaube in den letzten 2,5 Jahren, ich glaube so lange verwende ich den Kindle,
ja,
getroffen habe, ich teile diese Highlights jetzt fast täglich auf Instagram, wo auch eben der Buchtitel dabei steht. Ja. Ja, also jeder, der Buchtipps gerne hätte, das ist gleichzeitig auch ein Buchtipp, immer wenn ich da was teile.
Und vor allem sind es handverlesene Zitate aus Passagen, die Julia Prinz also wirklich gut empfunden hat. Aus Büchern, die Julia Prinz gut empfunden hat.
Richtig, ja. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gütesiegel ist, aber es gibt auf jeden Fall einen Einblick
in meine... Das ist das Prinzensiegel.
Ja, es gibt einen Einblick in meine Seele, ja, weil das, was man da markiert, ja, findet man ja selber besonders ansprechend. Das sind ja oft die Themen, mit denen man entweder selber gekämpft hat oder manchmal markiere ich mir einfach auch was, weil man denkt, das ist wertvoll, so wie es die Person formuliert hat, auch fürs Coaching, fürs Weitergeben, ja, Metaphern etc. Mhm. Und ja, also ich habe sehr viele Bücher in Richtung Mindset gelesen. Also was ist Mindset? Ja? Also im Prinzip, ich sage mal, menschliche Psychologie und aber auch Philosophie. Also ich glaube, ich habe überhaupt mit dem Thema Stoizismus damals so begonnen, mich mit Philosophie auseinanderzusetzen und bin dann aber auch sehr schnell in den Buddhismus hineingestolpert. Ich glaube, das ist eh so ein klassischer Weg. Also der Stoizismus ist schon super, aber letztlich so ein tiefer gehender ist tatsächlich noch der Buddhismus und da ist natürlich auch viel, was sich überschneidet. Und es ist ja sehr spannend, gerade wenn man selber mit ein paar Themen kämpft, man sucht ja dann oft gerade in dieser Self-Help-Schiene. Und ich glaube, das ist auch das, was man vielleicht unter Mindset auch versteht. Ja? Also so diese Self-Help klingt immer ein bisschen herabwürdigend fast als Begriff. Aber
verzweifelt.
Ja, das klingt verzweifelt, aber was halt da meistens dahinter steckt, ist einfach, sich selber besser zu verstehen, den Menschen an sich besser zu verstehen, wie man zu Entscheidungen gelangt, wie man ein gutes Leben lebt. Was mich eigentlich interessiert, also was wirklich, glaube ich, auch für die Coaching-Arbeit letztlich ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist, wie lebt man ein gutes Leben? Und was bedeutet das? Und warum hat man vielleicht das Gefühl, dass man kein gutes Leben lebt? Ja, wo steht man sich selber im Weg? Und da gibt es natürlich ganz viele Leute, die sich damit beschäftigt haben, ja, und ganz viele Themen, die da hineinfließen. Aber letztlich ist mir halt aufgefallen, egal welches Self-Help-Book, ja, welches Mindset-Buch gerade in ist, die Basisbotschaften, die liegen wirklich alle im Buddhismus. Es ist echt so. Ja, also das ist, es ist immer Philosophie, Psychologie. Letztlich, Buddhismus ist ja auch keine Religion eigentlich, ja, sondern Buddhismus ist ein Verständnis für sich selbst und fürs Universum. Ja.
Also, darf man eine Buddhismus-Episode machen?
Ja, genau. Danke. du willst mich schon abdrehen, aber das bedeutet, was ich jetzt eigentlich sagen wollte.
Ich habe nur Angst, dass wir jetzt in einem Monolog über Buddhismus abdriften, dann werde ich zu hungrig. So weit bin ich aus dem Kapitel heraus.
Darf ich eine Episode über Buddhismus und,
gerne.
Und Training und Ernährung machen?
Da werde ich ganz still sein, da werde ich nur Fragen stellen.
Ja, ich wollte nur sagen, das ist so die Entwicklung. Ja. Ich könnte jetzt natürlich ganz viele Buchtitel nennen. Ja,
gut, das können die Leute auf Instagram auch mitverfolgen. Richtig, auf täglicher, in kleinen Happen auf täglicher Basis.
Genau, ja, aber das ist so für mich jetzt the latest shit. Nein, also ist eigentlich nicht the latest shit, sondern das ist das, womit ich mich in letzter Zeit sehr stark beschäftige. Aber ich wollte noch sagen, mittlerweile lese ich jetzt auch wieder sehr gerne einfach nur Fiction. Also einfach nur Romane. Mhm. Und da habe ich den Arno Geiger für mich entdeckt. Ich glaube, das habe ich schon irgendwann erwähnt. Das ist für mich auch ein Zeichen. Also mittlerweile finde ich auch wieder in Romanen, ja, in Geschichten, in Storytelling sehr viel, was auch wieder eigentlich zum Leben beiträgt. Ja? Mhm. Also andere Lebensgeschichten, Biografien habe ich auch sehr gern. Also ja, gerne einen Podcast über Bücher, die mein Leben verändert haben.
Ja, wahrscheinlich wird der gut ankommen. Ich glaube, den machen wir, die Folge.
Den machen wir, ja. Mhm. Also gibt es schon ein paar, die wirklich sehr viel getriggert haben, sag ich mal.
Ja, da bin ich in der Hinsicht etwas fade. Wenn ich lese, lese ich gern, aber ich lese nicht oft. Das heißt, wenn ich ein Buch finde, das mich fesselt, dann verschlinge ich das auch. Aber wahrscheinlich stört mir einfach, dass ich dafür wirklich vor dem Buch sitzen muss und es lesen muss, das konsumieren muss. Und ich habe so viele andere Sachen, die ich gerne tue, wie zum Beispiel Miniaturen anmalen, wo ich dann sehr, sehr gerne Podcasts eher daneben höre. Was ich auch mache, ist mir... Also eben, ich ziehe mein Wissen aus Podcasts und die sind bei weitem nicht mehr nur Fitness- und Ernährungspodcasts, sondern gehen eben auch in viel über Coaching auch an sich, Psychologie von Coaching, Psychologie von...
Das braucht man irgendwann, oder? Man fängt an und glaubt, man muss alles sich über Ernährung und Training reinziehen. Nein. Da gibt es nicht so viel. Nein. Natürlich muss man sich damit beschäftigen, aber das ist viel wichtiger. Das tue ich
über das Mars Magazine, wie heißt das, Monthly... Applications of Strength Sports. Und da gibt es im Prinzip den newest shit, was die Studienlage zu Training und Ernährung betrifft, immer schön aufbereitet, die gebe ich mir auch. Aber Training und Ernährung ist die harten Zahlen, Daten, Fakten, wie man sich gut ernährt, wie man gut trainiert, das habe ich de facto vor weit über 10 Jahren schon verstanden. Aber wie ich Leute dazu bringe, dass sie möglichst in ihren Rahmenbedingungen optimal unterwegs sind, ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Das heißt, zu dem beschäftige ich mich viel. Und YouTube-Journals, lustigerweise, von Leuten, die noch viel erfahrener sind im Game als ich. Mhm. Also auch das gebe ich mir ganz gerne. Dinge zur Produktivität, YouTube-Channels zu Productivity, wie... was kann ich tun, um mehr aus meiner Arbeitszeit rauszuholen, um auch weniger zu arbeiten? Mhm. Das interessiert mich sehr und effizientes, produktives Arbeiten. Da habe ich tatsächlich, das war auch das letzte Buch, was ich gelesen habe, The Science of Self-Control von Menno. Der vermischt Training, Ernährung und im Grunde Arbeitsethos miteinander. Mhm. Ja.
Ja, es ist ja oft so, ich meine, das muss ich schon dazu sagen, gerade bei solchen Büchern, bei Mindset-Büchern und gerade wenn sie aus dem amerikanischen Raum stammen, kann man sich oft das Buch
Das ist mein Problem. Ich will immer das ganze Buch lesen. Ich denke mal, wenn ich mir ein Buch vornehme, will ich es von vorn bis hinten lesen.
Das ist aber Blödsinn.
Und das darf man eigentlich nicht mehr. Nein. Also das ist wirklich, man muss es eigentlich durchscannen und schauen, wo bleibt man hängen.
Das kommt darauf an. Es gibt Bücher... Da bleibt man hängen und dann lese ich es auch fertig. Mittlerweile habe ich mir abgewöhnt, wenn mir ein Buch wirklich nicht anspricht, ich muss es nicht fertig lesen. Es gibt so viele Bücher auf der Welt, dann passt irgendwas nicht. Ja. Messages kann man sich aber trotzdem draus nehmen. Das und es gibt eben bei vielen, also oftmals sind kleine Themen sehr aufgeblasen zu einem ganzen Buch. Also gerade wenn es aus dem amerikanischen Raum kommt, da wird einmal ewig lang, gibt es Storytelling dahinter über die eigene Geschichte. Das kann auch interessant sein, aber manchmal ist es nicht so interessant. Ja, ja. Und die Core-Message ist eigentlich eher schlank.
Ja.
Und da verstehe ich auch, also da braucht man das Buch nicht dazu. Ja? Ja. Da reicht die Zusammenfassung eines Buches genauso.
Das
ja. Okay. Ja.
Fertig.
Fertig.
Wir haben es geschafft.
Ich rede nimmer mehr über Buddhismus.
Die letzte Q&A-Session für diese aktuelle Fragerunde. Wir werden sicher wieder eine machen, aber in nächster Zeit mal nicht. Wahrscheinlich wird eine der nächsten Episoden vielleicht wirklich sein, Bücher, die uns stark gemacht haben oder die dich stark gemacht haben.
Ja, nein, sowas. Uns beide. Also, das gibt es ja wahrscheinlich schon auch.
Herr der Ringe, ja.
Ja, du bist ja der, das muss man jetzt schon noch dazu sagen, das ist die Art von Buch, die ich nicht lesen kann. Also ich lese Fiction, aber was ich nicht aushalte ist, also da schrecke jetzt vielleicht ganz viel ab, aber Fantasy-Bücher, ich kann es nicht lesen, weil es ist super, ich finde es toll, wenn ein Autor eine Szenerie so beschreibt, aber das fadisiert mich. Ja? Also ich brauche nicht alles genau beschrieben haben, wie es dort ausschaut, das stelle ich mir eh vor.
Und ich lese eigentlich, ich komme Fantasy-Romane, also das ist auch schon lange her. Also ich habe es gelesen, ja, und ich muss aber auch sagen, diese ausschweifenden Beschreibungen waren immer der Part, wo ich halt versucht habe, mir ein Bild abzuholen, aber schnell drüber gelesen habe. Ja. Also mir waren schon die Interaktionen der Charaktere viel wichtiger als die Beschreibung der Spielwelt sozusagen oder der Fantasy-Welt, wobei das natürlich irre ist, was da erschaffen wurde.
Ja, ich finde auch, also ich denk vom Künstlerischen her, ja, absolut, aber ich mag trotzdem dann nicht ein 2000 Seiten Buch lesen und ja, also ich schaue Fantasy gern, aber lesen halte ich nicht aus. Also da interessieren mich tatsächlich mehr Beziehungen und Lebensjourneys, die ähnlich, also die nicht in der Fantasy-Welt sich abspielen. Ja.
Verstehe ich.
Ja, so.
Gut. Ich hatte mir eigentlich ja vorgenommen, das irgendwann einmal zwischendurch oder gleich am Anfang zu machen, das Pluggen sozusagen, aber ich mache es jetzt einfach am Schluss und nehme es fürs nächste Mal wieder vor. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann gerne kommentieren, liken, bewerten und sharen. Alles hilft und wir sind ein kleiner Podcast, aber es kommen stetig neue Leute dazu und wir sehen, dass wir scheinbar ganz gut ankommen. Letztens habe ich sogar die Nachricht bekommen, ich habe viele Podcasts gehört, aber euer ist mit Abstand der Beste. Freut uns sehr, so ein Feedback, auch wenn es vielleicht gelogen war.
War vielleicht gelogen, man weiß nie, welche anderen Podcasts die Person geschaut hat.
Genau.
Aber trotzdem freut uns sowas natürlich.
Freut uns das und eure Unterstützung hilft uns. Letztlich geben wir hier ja die Ratschläge, die Hilfestellungen, die wir auch im Coaching weitergeben, versuchen alle Kontexte eben abzuklopfen, die es irgendwie geben könnte. Und es ist im Grunde gratis Coaching. Dementsprechend freuen wir uns, wenn es gut ankommt und wenn ihr es verteilt. Ja.
Das hast du schön gesagt. Ja, also danke für euren Support, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.